Freunde des gepflegten Korbball-Sports, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Korbjäger-Podcast, powered by Tipico Sportwetten. Mein Name ist Ole Freaks und ich heiße zu einer speziellen Folge willkommen. Es ist mal wieder Zeit für einen Gastauftritt. Es ist Zeit für den verrückten März, für Leute, die College-Basketball mögen. Das ist zwar nicht das Hauptthema heute, aber erwähnen wollte ich es mal trotzdem, denn es passt eigentlich ganz gut zum heutigen Gast. Ihr kennt ihn schon von hier, von Jeden Tag NBA, von Got Next the Magazine, von der Five, RIP, vielleicht sogar von Twitter. Wer weiß, von irgendwoher kennt ihr ihn auf jeden Fall. Ich kenne ihn auch. Herzlich willkommen, Torben Adelhardt.
Hi Ole, danke für die Einladung.
Sehr gerne, schön, dass du mal wieder da bist. Eigentlich geht's heute erstmal um andere Themen, aber bevor wir mit irgendwas anderem anfangen, wollte ich einmal ganz kurz sagen, Props, weil ich erinnere mich noch daran, als wir über den aktuellen Draft-Jahrgang gesprochen hatten, so im Zuge von, also kurz vorm Draft letztes Jahr, dass du mir den Kollegen Armin Thompson sehr empfohlen hast, ihn mir nahegelegt hast, gesagt hast, dass der dich irgendwie als Spieler total fasziniert und auch irgendwie so von dem sehr eigenen Skillset so ein bisschen geschwärmt hast. Und dann war ja irgendwie der Start in die Saison so ein bisschen schwierig. Ich habe jetzt deswegen nicht gedacht, oh, der Torben, der weiß nicht, wovon er redet, aber es hat ja einfach so ein bisschen gedauert. Und so über die letzten Wochen gibt's eigentlich quasi fast niemanden in der Liga, der mehr Spaß macht beim Zuschauen, finde ich, als Armin Thompson. Obwohl er ein total komischer Spieler ist, aber oder beziehungsweise vielleicht auch gerade deshalb. Deswegen einmal kurz Props an der Stelle und da Houston gerade auch das heißeste Team der Liga ist, schaust du da im Moment auch irgendwie mit einer gewissen Genugtuung hin bei dem, was da gerade passiert?
Genugtuung würde ich es jetzt nicht nennen. Das war wirklich rough. Also das erste Spiel von Armin, der hatte ja, glaube ich, auch ein, wenn es nicht der All-Time-Rekord war, dann aber sehr nah dran an negativen Plus-Minus. Ich war irgendwie minus 38 oder so. Super sloppy Ballhandling gezeigt und ich dachte schon, mein Gott, war alles falsch, was ich vorher gesehen habe, was ich dir erzählt habe, was ich jedem erzählt habe, und von daher, Genugtuung wäre zu viel, aber es macht schon Spaß, ihn jetzt zu sehen, dass er sein Skillset entfalten kann, und ich habe es ja, glaube ich, auch hier im Pod gesagt, es sind so diese One-of-a-Kind-Skillsets, die mich immer faszinieren, die ja oftmals auch dazu führen, dass ein Spieler dann auch in die allerhöchsten Riege in der NBA reinragt, und bei Armin trifft das auch zu. Ich find's spannend zu sehen, wie er bei den Rockets eingesetzt wird. Wir haben ja dann zuletzt gesehen, dass er sehr viel als abrollender Spieler eingesetzt wird, viel im Dunker-Spot chillt, also eigentlich nicht die Position, die man per se für einen Primary Creator, für einen Ballhändler, Prospect sich überlegt, wenn man sich fragt, wie kann das in der NBA funktionieren. Aber klar, er hat halt auch unfassbare Defizite in seinem Skillset, allen voran der Jumpshot, damit steht und fällt natürlich sehr viel als Ballhändler. Und ja, so wie Udoka ihn momentan einsetzt, finde ich es eigentlich ganz gut, aber ich glaube, um so sein absolutes Ceiling zu erreichen, sollte es dann in der Zukunft auch wieder ein bisschen mehr selber in Pick-and-Roll-Ballhändler-Raps reingehen, dass er ein bisschen mehr mit dem Ball kreieren kann. Aber es ist schon krass zu sehen, sein defensives Playmaking funktioniert sehr gut in NBA. Seine Instinkte am defensiven und offensiven Ende, sein schnelles Decision-Making. Also das macht schon echt Spaß. Und von daher, ja, freut mich, dass du jetzt auch mit auf dem Armin-Hype-Train eingestiegen bist.
Ich finde es bei ihm vor allem völlig abgefahren, dass man irgendwie so in dem, wie er jetzt gerade auch eingesetzt wird und wie er sich bewegt, kann man irgendwie so relativ viele verschiedene Spieler in der Liga, finde ich, so ein bisschen wiedererkennen. Also dass wir im Dunker-Spot quasi von, also aus dem Stand so auf Korbhöhe dann einfach springen kann. Das erinnert mich so ein bisschen an Aaron Gordon halt, der natürlich die Deluxe-Version davon in Denver so ein bisschen macht, aber auch allgemein diese Beweglichkeit, die er hat und die Athletik dabei, erinnert mich wiederum an den jungen Russell Westbrook, was irgendwie auch abgefahren ist, weil ich mir halt auch jetzt gerade, wo er halt mehr so auch dann der abrollende Spieler ist und Houston, so ein paar Mal gedacht habe, was wäre eigentlich in OKC passiert, wenn damals quasi Harden der primäre Playmaker gewesen wäre und Westbrook ein Off-Ball-Spiel sich hätte ausdenken müssen, ob das halt quasi so ein bisschen in die Richtung hätte gehen können oder so. Also irgendwie Armin Thompson regt einfach die Fantasie an, muss ich sagen. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Und er hat dann, also wie gesagt, also so teilweise halt so krasse Highlight-Plays, also wie er zum Beispiel irgendwie dann aus dem Stand Ball Ball blockt, einfach der ja seine 12 Meter groß ist ungefähr. Das ist halt schon echt richtig abgefahren, dass Houston jetzt definitiv irgendwie ihn und Cam Whitmore und Jalen Green zusammen im gleichen Team hat, was einfach irgendwie nur so Leute mit Raketenantrieb in ihrem Hintern ist. Das passt irgendwie ganz gut zusammen. Ich weiß nicht, ob die Spielertypen dann auf Dauer alle gut zusammenpassen, aber macht auf jeden Fall Bock zuzusehen, finde ich.
Ja, total. Also Armin hat komplette Outlier-Movement-Skills. Also gerade, was du erwähnt hast, so auf dem Weg zum Korb, wie er da teilweise noch im Fullspeed dann auch so die Winkel ändern kann, in denen er abspringt, sich dann noch um Contests herum manövriert in der, also dank seiner Hangtime auch noch dann irgendwie tatsächlich am Korb finishen kann, wo man das gar nicht mehr glauben würde. Das ist schon krass. Und ja, egal, ob das jetzt der erste Sprung ist, Second Jump, ist alles bei ihm wirklich sehr, sehr verrückt, krass. Und ja, ich weiß auch nicht genau, wo die Reise hingehen wird für die Rockets. Mich würde es freuen, wenn Şengün tatsächlich so ein bisschen der Playmaking-Hub wird und alles um ihn herum cuttet und kann schießen. Und da ist die Frage, wie Armin da am besten reinpasst. Aber ich glaube schon, dass man grundsätzlich jetzt erstmal ein Gerüst hat an Spielern, um die man herum aufbauen kann. Und ja, glaubst du denn, die schaffen es noch in die Play-In oder generell in die Playoffs, die Rockets? Sind ja jetzt momentan verdammt heiß.
Ich glaube wahrscheinlich nicht, einfach weil sie einen relativ schweren Restspielplan haben und also mit relativ vielen Auswärtsspielen. Ich meine, sie haben auch noch ein Heimspiel gegen Golden State. Das könnte natürlich ziemlich wichtig werden. Und also jetzt gerade reißt Golden State auch nicht unbedingt Bäume aus. Aber ich weiß nicht, also ein ziemlicher Schlüssel dafür ist natürlich auch Jalen Green. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du da jetzt gerade hinschaust. Aber ich habe bei ihm schon das Gefühl, es sieht halt, also er ist halt gerade der ultimative Make-or-Miss-Spieler, weil jetzt gerade fallen die ganzen Dinger, die man sonst bei ihm kritisiert hat, die fallen halt gerade gefühlt alle rein. Also ich mag auch den Mix teilweise, seine Drives sind ja auch, also wenn er zündet, hat er ja auch somit den schnellsten Antritt von allen Spielern in der Liga und das ist auf jeden Fall auch mega beeindruckend, sich das anzusehen, aber er nimmt in jedem Spiel auch immer noch echt, also es sind immer noch sehr viele so Chucker-Würfe dabei und die findest du geil, wenn die reingehen und im Moment gehen die halt alle rein und auf Dauer gehen sie aber wahrscheinlich nicht alle rein, also irgendwann kühlt man halt normalerweise auch wieder ab und dann weiß ich nicht, wie echt quasi dieser offensive Leap gerade ist. Ich weiß nicht, ob du bei ihm da noch irgendwie was anderes, nachhaltigeres siehst, abgesehen vielleicht von einer gewissen, also kleines bisschen mehr Geduld in seinem Spiel oder so. Aber ich würde denken, der Run kommt jetzt ein kleines bisschen zu spät und am Ende wird es wahrscheinlich nicht ganz reichen. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass sie es bis zum Ende relativ offen gestalten können.
Okay, also der große Ole Freaks Team, Draymond Green, I don't give a fuck about Houston.
ja, natürlich.
Ja, ich glaube auch nicht daran. Ich finde, bei Jalen Green ist halt das Ding so für ihn selber als primärer Playmaker für eine Offense, ist es halt sehr wenig Creation-Chancen für die Mitspieler, die er kreiert. Ne? Also diese ganzen One-on-One-Situationen, die Isolation-Plays, selbst wenn er jetzt Picks nutzt als Ballhändler in Pick-and-Roll-Situation, ist es ja dann doch größtenteils, dass er dann auch wieder aufs eigene Scoring geht. Und klar, ist ein tough Shotmaker, ist generell ein krasser Shotmaker. Aber für die Offense selbst als erste Option, also ich glaube schon, dass jetzt, also das Ziel sollte es sein, dass man irgendwie eine Offense hinbekommt, wo tatsächlich sehr viel Dribble-Handoff-Actions gelaufen werden mit jemandem wie Şengün eben dann als Playmaker, der die Entscheidung treffen kann am High-Post. Und wenn um ihn herum dann Jalen Green die ganze Zeit cuttet, das haben wir letztes Jahr auch schon immer wieder in verschiedenen Phasen gesehen. Ich glaube schon, dass so das, ja, die probate oder der probateste Weg ist, um ihn zielführend einzusetzen in der Offense, so dass du ihn, glaube ich, ein paar Pin-Down-Screens schickst, dann in Handoff und dann kann er attackieren, dann kann er auch das Scoring so versuchen, dann ganz klar zu forcieren in den Situationen, aber die komplette Offense über ihn laufen zu lassen, finde ich dann schwierig, weil wie du gesagt hast, wenn er dann abkühlt, dann sind es auch Situationen, er zwingt halt wenig Double-Teams, deshalb auch wenig Vorteile für die Mitspieler, da mag ich halt andere Spieler dann tatsächlich wie halt ein Şengün als Playmaker mehr, also von daher, ich glaube, so in dieser Scoring-Rolle, ja, gut, aber ich glaube nicht, dass Jalen Green die erste Offensivwaffe sein sollte auf Dauer.
Ja, würde ich auch tendenziell unterschreiben, aber es ist, also wenn er auf so einem Heater ist, ist es auf jeden Fall sehr, sehr unterhaltsam dazu zu sehen, weil auch, also bei seinen Drives kann halt einfach wirklich alles passieren. Es ist völlig, also er versucht ja auch in jeder Situation immer die maximal mögliche Gewalt auszuüben, also auch bei seinen Dankversuchen, wie ambitioniert er da teilweise dann auch daneben stopft. Da denke ich mir dann auch teilweise, okay, es war jetzt wahrscheinlich keine gute Entscheidung, aber ich gratuliere dir trotzdem dafür, weil irgendwie, man muss ja auch mal was versuchen. Und Jalen Green ist auf jeden Fall ein Spieler, der jederzeit alles versuchen möchte. Das rechne ich ihm hoch an. Aber dann, bevor wir quasi zum eigentlichen Hauptthema heute kommen, nochmal kurz eine andere Frage zu deinem, normalerweise auch zu deinem Beschäftigungsfeld, deinem Interessenfeld. Wie fokussiert bist du gerade aufs College? Wie fokussiert bist du auf die NBA? Wer macht's eigentlich dieses Jahr dann so am College? Für Leute, die jetzt wirklich absolut gar keine Ahnung davon haben, was dort gerade passiert.
Ja, du weißt nicht, wie mein Bracket aussieht. Das ist ein einziges Minenfeld. Nein, also das sage ich auch jedes Jahr. Ich glaube, ich habe 2013 müsste das gewesen sein. Das war mit Abstand mein bestes Bracket. Das war das erste, wo ich mich ein bisschen hingesetzt habe. Und das lief so gut. Ich hatte dann damals Louisville als Champion, Final Four komplett richtig. Und dachte so, okay, krass, wenn ich mich jetzt noch mehr beschäftige mit der NCAA, dann hole ich mir bald auf jeden Fall die Millionen. Und es wurde von Jahr zu Jahr schlechter. Je mehr ich mir College Basketball vorher angeschaut habe, desto schlechter wurden meine Brackets und meine Tipps im März. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich während der Saison nur sehr dezidiert die Prospects gescoutet. Also wir haben ja noch unser Instat-Scouting-Tool für College Basketball, so dass ich da sehr effizient dann mir die Spieler anschauen kann, die einzelnen Playtypes, aber ganze Spiele eher weniger verfolgt. Jetzt aber March Madness ist für mich immer so das Heiligste. Also klar, NBA Playoffs ist eins, aber direkt danach kommt March Madness. Da nehme ich mir auch komplett immer frei und da kommt dann auch gar nichts dran. Dann ist wirklich dann ab 17 Uhr donnerstags bis dann, ja, Sonntagnachts bis Montag dann quasi wird durchgeguckt. Und waren auch ein paar richtig gute Spiele dabei, also Tristan da Silva, der beste deutsche Spieler, von dem ich auch echt einiges halte, also jetzt in seinem letzten College-Jahr, also ist nominell zumindest im vierten Jahr, könnte theoretisch wegen Covid sogar noch ein fünftes Jahr dranhängen bei Colorado, aber ich glaube, dass er jetzt dann auch sich zur Draft anmelden wird, sich anmelden sollte. Also der hat nochmal echt einen krassen Entwicklungsschritt gemacht, hat auch jetzt eine sehr, sehr gute March Madness gespielt. Ich glaube, ESPN hat ihn auch mittlerweile in der ersten Runde, ich hätte ihn sogar noch ein bisschen höher. Und Colorado generell echt richtig gute Spiele gezeigt, fast schon auf NBA-Niveau die Paarung gegen Florida und auch gegen Marquette gewesen. Also es hat wirklich Spaß gemacht, weil viele haben ja, glaube ich, immer so diese Antipathien über College-Basketball, was einfach so unfassbares schlechtes Shotmaking teilweise ist. Und da gab es dieses Jahr schon noch coole Partien. UConn, sehr, sehr starke Mannschaft, Titelverteidiger. Ich habe sie jetzt auch wieder als Champion drin, mit Stephon Castle und Donovan Klingon, auch zwei spannende NBA-Prospects. Generell eine unfassbar gute College-Mannschaft. Also jetzt gerade sind auch wieder, ich habe das mitbekommen, was Ole jedes Jahr, wenn March Madness ist und eine Mannschaft ziemlich gut aussieht, wird ja dann immer von den Talking Heads in Amerika darüber gesprochen, kann Team XY NBA Team XY schlagen? Also die früher war es oftmals Philadelphia, genau, kann Kentucky Philadelphia schlagen zur Process-Zeit. Jetzt ist es, kann UConn die Detroit Pistons schlagen und die Washington Wizards? Und ich denke mir immer so, no fucking way, ich verstehe nicht, warum das jedes Jahr wieder aufs Neue diskutiert wird. Aber es gibt schon also mit UConn wirklich eine sehr, sehr starke Mannschaft dieses Jahr und das wäre jetzt auch mein Tipp, dass die es machen werden.
Ja, der Talking Point ist irgendwie jedes Mal wieder ziemlich geil. Also weil ja, man da auch immer wieder genau das Gleiche dazu sagen kann. Aber es muss irgendwie immer wieder ausgekramt werden. Ich meine, du weißt ja auch, wie es ist, als jemand, der manchmal über den Sport redet und klar mit anderen Schwerpunkten. Aber so, ich denke mir da halt immer, da ist schon dann sehr auffällig, dass halt so auf ESPN und einigen anderen Sendern wird halt über 24 Stunden lang versucht, über irgendein Thema zu reden, weil sie nicht die ganze Zeit Live-Sport haben. Das wäre natürlich einfacher, wenn sie das hätten. Ja. Aber viel ist halt so Talking Points und da musst du halt einfach Sachen rauskramen, egal ob irgendjemand dran glaubt. Man muss es einfach nur verkaufen können. Das ist ja auch immer ganz interessant, wenn man das so hört, wie dann teilweise auch Leute dann mal so ein bisschen von hinter den Kulissen was erzählen, wie so Shows produziert werden und wie da vorher Absprachen getroffen werden, also auch bei First Take und so, und muss man sich nicht geben, wenn man nicht unbedingt möchte. Also hätte ich jetzt bei dir auch nicht unbedingt gedacht, dass das so dein Hauptfokus ist. Aber dann vielleicht noch ganz kurz, so der 2024er Draft wird ja im Vorfeld immer ziemlich in die Tonne gekloppt, also im Sinne von, da sind Leute ja sehr negativ zu eingestellt. Was meinst du? Also unterschreibst du das? Ist das ein schwach besetzter Jahrgang oder könnte das auch einer sein, wo man vielleicht dann in ein paar Jahren zurückblickt und sagt, okay, da haben wir vielleicht auch den und den Spieler falsch eingeschätzt oder so und am Ende ist jetzt doch irgendwie relativ viel Talent in die Liga gekommen? Was meinst du?
Ja, die letzte Draft-Class, die echt getrashed wurde im Vorfeld, hat uns jetzt Anthony Edwards, LaMelo Ball, Desmond Bane und Tyrese Halliburton gebracht. Also von daher, das finde ich immer sehr, sehr schwierig. Ich hatte damals für die Five auch vor der 2020er Draft mit Ricky O'Donnell von SB Nation ein Interview durchgeführt, hatte dann auch ein Piece geschrieben für die Five damals, so ist das echt so ein schwacher Jahrgang und man kommt immer wieder auf den gleichen Punkt, so, es ist einfach so unfassbar schwer zu prognostizieren. Ich glaube, dass insgesamt der Diskurs um eine Draft-Class halt sehr früh entsteht. In Amerika wird das meistens gespeist aus der Highschool-Class und das war damals halt vor der 2020er so, dass die Highschool-Class sehr schwach besetzt war, das war die James Wiseman Cole Anthony Class und so, das sorgt halt schon immer dafür, dass die kommende NBA-Draft-Klasse dann auch schon ein bisschen schwächer gesehen wird. Dieses Jahr haben wir dazu auch noch ein sehr diffuses Feld aus verschiedenen Ligen. Das war in den letzten Jahren ja immer so gewesen oder wurde immer stärker so. Dieses Jahr haben wir einige französische Top-Talente dabei. Wir haben wie immer Talente aus Australien. Also ja, ich stimme auch zu, dass ich grundsätzlich finde, dass die Class in der Spitze unterdurchschnittlich schwach ist. Also der Top-Pick, der momentan auf ESPN, glaube ich, bei ESPN dann 1 ist halt Zachary Risage, der Franzose, der momentan bei GL Bourg im Eurocup spielt, hat eine schwache U19-WM gespielt letzten Sommer. Vorher kannte ich ihn auch nicht, habe ihn das erste Mal bei der U19-WM gescoutet so und dachte, okay, das sieht überhaupt nicht aus wie ein ja, Wing-Creator-Typ, der auf dem der mit krasser Flügellänge eben auch Plays wie ein Guard machen kann. Total unsicher im Handling, langsam in den Reads, ihm fehlte auch der Burst, um am Korb zu finishen, um Vorteile zu kreieren im Drive und deshalb dachte ich mir, okay, wenn das jetzt der Number-One-Pick sein soll, wow, dann bin ich tatsächlich auch raus. So, und jetzt während der ganzen NCAA-Saison, während der europäischen Season, haben sich schon echt ein paar interessante Spieler hervorgetan, also Nikola Topic ist mein Number-One-Kandidat, momentan leider auch verletzt, während der Saison ist er jetzt gewechselt zu Roter Stern zurück, spielt dann in Belgrad und ja, ist halt ein großer 6'6 Playmaker, unfassbarer Pick-and-Roll-Spielmacher, also tatsächlich so einer der besten in dieser Riege, die ich die letzten Jahre gescoutet habe, also spielt in seinem eigenen Tempo, unfassbares Decision-Making, kann jede Reads aus dem Pick-and-Roll machen, hat so ein bisschen SGA-Vibes, wenn man ihn spielen sieht, weil er auch weniger jetzt über den Pull-Up kommt oder weniger den Dreier im Repertoire hat, sondern mehr tatsächlich so mit Herky-Jerky-Style zum Korb zieht, Hostage-Dribbles macht, wo er den Gegner auf den Rücken nimmt, einfach da ein bisschen so mit den Gegnern auch spielt und trotzdem dann auch im Korb finishen kann, auch ohne absolute Top-Level-Athletik. Und das gefällt mir richtig, richtig gut. Also Nikola Topic wäre so mein Number-One-Kandidat. Ansonsten gibt's einfach nicht so wie die letzten Jahre so diese klaren Talente, die hervorstechen. Und in der NCAA ist das noch schlimmer. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum in Amerika dann auch die Class so ein bisschen getrashed wird. Weil einerseits eben die Highschool-Class macht immer viel aus im Diskurs und andererseits natürlich auch, was am College passiert in der Saison. Und die amerikanischen Talente, da tun sich nicht viele hervor. Also ich bin ein großer Reed Shepard-Fan von Kentucky, aber das ist auch kein Spieler, der tatsächlich an 1, 2 oder 3 weggehen sollte, meiner Meinung nach. Ich glaube, Kevin O'Connor von The Ringer hat ihn wirklich an 1 zuletzt gesetzt. Ist so ein bisschen der Advanced Stats Darling, weil einfach so seine Metriken unfassbar krass sind für einen College Freshman. Sieht aber aus wie ein kleinerer Doug McDermott, also da ein bisschen so der ästhetische Bias auch dabei, dass eigentlich kein Spieler, der so aussieht wie Reed Shepard, sollte ein kommender NBA Superstar Prospect sein. Und ja, deshalb, das ganze Ding ist ein bisschen konfus. Ich freue mich schon drauf, Ola. Ich hoffe mal, dass ich nochmal eine Einladung kriegen werde, dann, wenn es Richtung Draft geht, dass wir da nochmal ausführlich drüber sprechen. Aber es ist schon ein sehr, sehr komplizierter Jahrgang ohne die ganz klaren Top-Level-Talente. Das kann man schon so zusammenfassen.
Ich sag mal, so wie du es jetzt verkauft hast, ne, überlegen wir das. Nee, natürlich machen wir das. Das hat ja mittlerweile schon Tradition. Das gehört auf jeden Fall dazu. Wir wollen auf jeden Fall da dann noch ein bisschen mehr erfahren über die Leute bis dahin. Wird ja wahrscheinlich sogar auch noch ein kleines bisschen was passieren. Also das machen wir auf jeden Fall. Aber dann würde ich mal sagen, kommen wir mal zum Hauptthema von heute. Wir haben uns überlegt, dass wir auch mal eine Runde draften wollen. In diesem Fall aber relativ speziell. Und zwar draften wir so die letzten 15 Overall Number One Picks quasi. Also von Blake Griffin bis Victor Wembanyama in Reihenfolge abwechselnd. Es ist natürlich ein bisschen kompliziert, weil wir von manchen Spielern ja schon die gesamte Karriere kennen, während andere erst anfangen, aber das macht ja letztendlich irgendwie auch ein bisschen den Reiz aus, so als grobe Überlegung dabei kann man halt sagen, wird Spieler X eine bessere Karriere haben als Blake, wenn man das so als Gradmesser nimmt, weil wir wahrscheinlich davon ausgehen können, dass die Karriere, vielleicht kommt er nochmal irgendwo mit einem Minimumvertrag unter, aber wahrscheinlich eher nicht, dass sie halt durch ist und so kann man da quasi vorgehen. Es ist natürlich vor allem auch dann ein Tool, um so ein bisschen auf die hohen Picks der letzten Jahre zu schauen, die einzuordnen. Ein Blick hinter die Kulissen ist hier, dass Torben gesagt hat, er kommt nur als Gast, wenn er irgendeine Chance erhält, gegen Paolo Banchero zu stänkern. Das nur als Disclaimer vorweg.
Das ist seine Lüge.
Das wollten wir einfach ermöglichen. Ne? Wir sind ja nett zu unseren Gästen. Eine kurze Frage vorweg. So, ist es dir insgesamt schwer gefallen, das da für dich ein Ranking zu erstellen bei den Spielern?
Nee, überraschend einfach, ehrlich gesagt. Also ich habe tatsächlich einmal es sortiert und habe dann einen Spieler nochmal geschoben, also zwei Positionen geswitcht, aber danach war ich sehr zufrieden. Aber ich habe mir auch am Anfang schon so eine kleine, wie soll ich sagen, ja, so eine kleine Methodik überlegt, wie ich die Spieler einordnen möchte. Von daher, das habe ich dann einfach umgesetzt.
Okay, das klingt gut. Bevor wir loslegen, machen wir noch einmal kurz Werbung. Momentan gibt's im Westen vor allem ein streakendes Team. Das sind die Houston Rockets, die jetzt gerade bei 9 Siegen in Folge stehen. Ihre Nachbarn aus Dallas sind aber auch ziemlich gut unterwegs, haben sich jetzt gerade den 5. Sieg in Folge geholt, haben gegen Sacramento gewonnen und sich damit auch erstmal auf Rang 6 im Westen geschoben. Was bedeutet, dass ihre Chancen ganz gut sind, dem Play-In-Turnier zu entgehen. Das ist meiner Meinung nach ein ganz guter Zeitpunkt, um mal auf ihre Finals-Odds zu schauen. Ihr wisst ja, bei unserem Partner Tipico Sportwetten kann man auf einzelne Spiele wetten, aber beispielsweise auch darauf, welches Team aus Osten und Westen am Ende in die Finals kommt. Im Westen ist da Denver bei den Buchmachern der Favorit. Das ergibt meiner Meinung nach auch Sinn. Steht gerade bei 2,4, also am 27.3. Und dann kommen aber erstmal 4 Teams, bevor die Mavericks mit einer Quote von 15,0 an der Reihe sind. Das ist für mich ganz interessant, weil als Sixth Seed ginge es momentan gegen Minnesota, die vielleicht dann in Runde 1 keinen Karl Anthony Towns haben oder den erst reintegrieren müssen. Das ist natürlich trotzdem eine sehr starke Defensivmannschaft. Die haben auch mit Anthony Edwards natürlich Superstar-Potenzial. Aber ich würde schon sagen, dass das eine Serie ist, in der Dallas jetzt keineswegs chancenlos wäre. Und also Stand jetzt, wo Denver auf Platz 1 im Westen steht, könnte Dallas dann auch in Runde 2 den Nuggets erstmal aus dem Weg gehen. Und dann ist es möglich, dass sie sich halt erst in den Conference Finals begegnen. Und da haben wir gesehen, also auch wenn Denver in der Serie für mich auf jeden Fall der Favorit sein müsste, ist Dallas schon eine Mannschaft, die den Nuggets auch ein bisschen Probleme bereiten kann. Also wir haben ja erst vor kurzem das Spiel gesehen, das Kyrie Irving dann mit diesem wahnsinnigen Buzzerbeater entschieden hat. Das muss jetzt natürlich nicht jedes Mal passieren, aber das zeigt auf jeden Fall, oder also allgemein hat dieses Spiel gezeigt, dass Dallas gegen Gegner, wo die Motivation stimmt, und da gehe ich mal stark davon aus, dass das in den Playoffs auch der Fall sein wird, defensiv mehr Druck ausüben kann, als es so normalerweise ihr Ruf ist. Sie haben halt diese Star-Power mit Doncic, mit auch Kyrie Irving, der jederzeit halt heiß laufen kann. Und deswegen ist das meiner Meinung nach schon ein ganz interessantes Team im Westen, also was man sich momentan angucken sollte. Mein Tipp wären sie jetzt, stand jetzt nicht, weil, also das ist Denver, aber auch Denver muss nicht so dominant und gesund durch die Playoffs gehen, wie das vergangenes Jahr der Fall war. Und ich glaube, in Sachen Upside ist Dallas gerade vermutlich das Team, bei dem ich am ehesten mir halt noch einen tiefen Run gut vorstellen könnte im Westen. Der Sixth Seed wäre wichtig dafür und dafür sind sie jetzt in ganz guter Position, den zu verteidigen. Wie immer ist das Ganze natürlich ohne Gewehr. Nun hört euch noch kurz den folgenden Hinweis an, bevor es weitergeht.
Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de.
So, Tom, ich habe ja gesagt, wir sind hier nett zu unseren Gästen, deswegen darfst du natürlich auch anfangen, der erste Pick, raus damit, ich habe eine Idee.
Ja, es ist Victor Wembanyama. Hast du ihn auch an 1?
Ja, schon. Also selbst wenn da viele gute Spieler dabei sind, auf die wir dann noch schauen können, würde ich schon sagen, so was sein Two-Way-Potenzial angeht, ist halt ziemlich grenzenlos. Also man sieht es ja jetzt schon im ersten Jahr, was er halt defensiv einfach für einen kranken Unterschied machen kann. Und das, obwohl er halt irgendwie bisher noch ein bisschen jetzt nicht auf einer Insel spielt, aber halt jetzt nicht unbedingt die allerbesten Teammates hat. Man sieht ja jetzt schon irgendwie, wie sehr er die Defense einfach transformiert, wie sehr er gegnerische Spieler zum Nachdenken bringt. Dazu kommt offensiv ein ständig besser werdendes Skillset und Spielverständnis. Also ich finde gerade so der Sprung, den er jetzt innerhalb eines Jahres oder nicht mal eines Jahres schon hingelegt hat in Sachen, wie lese ich das Spiel, wie komme ich zu guten Abschlüssen, wie bin ich auch ein bisschen effizienter in meinen Abschlüssen. Und was bin ich, also er hatte dazu auch noch Playmaking-Skills. Also von daher würde ich schon sagen, ist er jemand, der eigentlich, also eine Diskussion wäre es gewesen, wenn wir noch die 21 Jahre zurückgegangen wären und LeBron halt noch mit reingenommen hätten. Aber so bei allen anderen Nummer 1 Picks, die mir jetzt so eingefallen sind, da wäre Wemby schon einigermaßen klar die Nummer 1 gewesen.
Ja, tatsächlich wäre auch LeBron der einzige Spieler. Ich bin auch ein bisschen zurückgegangen, bis zu welchem Pick, den man dann auch schauen kann, wen man vor Wemby packen würde, und tatsächlich wäre es LeBron gewesen. Viel krasser finde ich vielleicht noch kurz zum Einstieg, als ich die Spieler dann gesehen habe, die 15 Number One Picks, ich fand es einfach total krass, sich das nochmal so vor Augen zu führen, wie wenig Spieler davon man jetzt in einer Redraft dann auch wirklich nochmal an 1 ziehen würde, also wie viele Number One Picks auch wirklich der beste Spieler dieser Class geworden sind. Was würdest du jetzt tippen aus dem Stegreif, wie viele von den 15 Spieler?
Lass mich mal kurz überlegen. Also wenn ich jetzt natürlich, ich meine, würdest du jetzt sagen, so meine persönliche Meinung oder eher so die Konsensus-Meinung? Weil ich meine, bei denen über die letzten Jahre ist es ja teilweise noch ein bisschen schwer zu sagen. Ich weiß, da gibt's Leute, die du hatest, die aber, also wir haben ja neulich auch erst den 22er Draft im bei jeden Tag NBA geredraftet. Da waren wir uns ja beide der Meinung, dass Banchero nicht die Nummer 1 hätte sein sollen, aber so, ich glaube, konsensusmäßig würden den immer noch relativ viele Leute an Nummer 1 picken. Deswegen ist die Frage so ein bisschen schwer, aber also wie hättest du es jetzt?
Ja, wenn Ole Freaks jetzt im Korpiger Podcast einen Redraft für die NBA Draft 2009 machen müsste, für die 2010er, 11er und so weiter, wie oft glaubst du, würdest du denn einen Spieler dann nochmal an 1 ziehen? Jetzt nicht, keine Ahnung, Manager XY, der nochmal den gleichen Spieler pickt, weil er das damals ja schon so geil fand, sondern wirklich, es gibt natürlich da auch ein paar Grauzonen, aber wie gesagt, nenn einfach mal eine Zahl.
Aus dem Stegreif hätte ich jetzt gesagt, ja. So 5.
Also 5 ist meiner Meinung nach das absolute Maximum. Also ich finde, mit Anthony Davis, Anthony Edwards und Victor Wembanyama sind eigentlich nur 3 Spieler klar. Also du hast jetzt gerade schon Paolo angesprochen, meiner Meinung nach kann man den Case für Chat machen, Man kann den Case und sollte ihn auf jeden Fall für J-Dub machen. Aber so mit Edwards ist schon so der Fall, dass man auch noch vielleicht Halliburton nehmen könnte. Aber das ist eigentlich schon nur das Max. So drei Spielern, das ist eigentlich krass, wenn man drüber nachdenkt, oder? Von 15 Drafts ist eigentlich nur bei drei Spielern. Und wie gesagt, Anthony Edwards und Victor Wembanyama ist auch noch ein bisschen also man muss noch ein bisschen rein prognostizieren, damit es auch wirklich stimmt. Aber das fand ich echt krass, weil ich weiß nicht, wie würdest du das denn sehen? Also liegen NBA-Teams doch öfters daneben, als man denkt, gerade wenn es um Number-One-Pick geht? Oder ist das jetzt einfach nur Zufall?
Also was mir aufgefallen ist jetzt auch so ein bisschen bei den Spielern, die wir hier hatten, ich glaube, es wird halt manchmal so ein bisschen vielleicht per Default gedacht mit dem ersten Pick, ich muss jemanden holen, der dann auch der Fixpunkt meiner Offense sein soll. Und deswegen wird halt manchmal dann, glaube ich, eher tendiert zu jemandem, der das in der Theorie vielleicht geben kann, aber darin vielleicht nicht so gut ist. Und in Wirklichkeit wäre es vielleicht manchmal die bessere Entscheidung, halt ein bisschen mehr zu gucken, wer hat denn so insgesamt das kompletteste Skillset, wer kann mir auf mehr als eine Art und Weise helfen. Das könnte da vielleicht manchmal so ein bisschen mit reinspielen. Gleichzeitig, ich meine, so mit drei bist du natürlich auch ein bisschen harsch. Also ich würde schon sagen, dass es auch ein paar Jahrgänge gibt, wo man vielleicht noch ein bisschen abwarten kann. Also ich würde zum Beispiel sagen, dass, also würdest du in dem Zion-Draft, würdest du da safe sagen, es müsste Morant sein? Oder?
Nee, genau, deshalb sage ich ja, also es gibt halt noch den Zion Ja Morant Case und es gibt halt noch den Kate Cunningham Case. Aber das war's so. Ich finde halt, Towns und Booker ist eigentlich keine Diskussion mehr mittlerweile. Wenn man weiter zurückgeht, ich finde halt, das Problem ist ja auch bei Blake Griffin, dass ein Steph Curry in dem Jahrgang war. Das Problem ja, für John Wall und Kyrie, genau, Harden war auch da drin. 2010, 11 haben wir Paul George und Kawhi Leonard back-to-back gehabt. Also das ist natürlich, also sind jetzt nicht alles Busts geworden, über die wir heute sprechen, weiß Gott nicht. Aber es ist schon so, dass da einige dabei sind, wo man eigentlich nicht drüber diskutieren sollte, ob die in der Redraft jetzt an 1 weggehen. Also ja, ich sag ja, 3, 2,5 bis 5 hätte ich jetzt gesagt.
Ja. Ja, nee, das ist schon krass. Also wenn man sich so die Liste mal anguckt, das ist, also es hat ja jeder auf dem Schirm immer so 2013, dass Anthony Bennett wahrscheinlich nicht der richtige Pick war, 2018 mit DeAndre Ayton, auch wenn es wahrscheinlich Leute in Phoenix gibt, die einem bis heute erzählen, ja, aber der ist da in der Nähe ans College gegangen. Das war ganz klar, dass die das mussten sie machen.
Genau, mussten aber sie nicht nochmal picken. Genau. Ja.
Aber ja, es gibt schon ein paar mehr solche Fälle. Es ist auch lustig, dass da teilweise dann immer wieder die gleichen Teams mit involviert werden. Aber eh auch relativ lustig, dass innerhalb dieser kurzen Zeitspanne, über die wir hier reden, allein 3 First Overall Picks nach Minnesota ging.
Ne? Ja, stimmt. Ja, das ist auch krass. Ja, genau. Ja, ich bin ein bisschen so vorgegangen. Deshalb fand ich das Thema auch so cool, als du mir das gepitcht hast, habe ich sofort gesagt, jo, bin ich dabei. Wir hatten in der letzten Sommerpause bei Jeden Tag NBA uns auch unsere größten Draft-Irrtümer und Draft-Busts angeschaut, wo wir quasi die größten Abweichungen von unseren Big Boards hatten seit 2014, glaube ich, oder 2015 bis jetzt. Und da haben wir dann halt auch eine Metrik genommen, weil irgendwie muss man das ja ein bisschen messbar machen, ob jetzt ein Spieler tatsächlich in der NBA funktioniert hat oder nicht. Natürlich können wir das einfach ein bisschen Common-Sense-mäßig abgleichen, aber wir haben uns damals halt für die All-in-One-Metrik Winshares entschieden. Ist jetzt auch keine perfekte Metrik, weiß Gott nicht. Die ist ja auch kumulativ, das heißt, im Laufe einer Karriere häuft man eben diese Winshares an, die so ein bisschen offensiven und defensiven On-Court-Impact oder On-Court-Value eben messen wollen. Und es gibt halt eine Studie, die fand ich spannend, da hat jemand sich von 1979 bis 2018 alle Winshares angeschaut von allen Picks, um quasi nachher sagen zu können, okay, welchen Winshare können wir eigentlich Number One Pick beimessen, also dieser Projected Winshare. Und der liegt halt bei 79,5. So, es ist natürlich sehr, sehr noisy, weil es gibt ja Spieler wie LeBron James, die in 1 gezogen werden und irgendwie Winshares von 260 oder was jetzt angehäuft haben seit ihrer Karriere. Dann gibt's jemanden wie Anthony Bennett, no spoiler alert, der irgendwie bei 0, irgendwas ausgekommen ist. Also natürlich verzerrt das ein bisschen das Bild. Aber insgesamt, wenn man das dann so ein bisschen smoothed mit einem Algorithmus, kommt man eben dann bei knapp 80 Winshares raus, die einen Number-One-Pick bringt. Und dann geht's halt immer weiter runter. Der zweite hat dann irgendwie 66 und so weiter. Das fand ich ganz spannend. Und danach haben wir das ein bisschen auch bemessen, wie weit wir abgewichen sind von unseren Prognosen bei den NBA-Prospects auf unseren Big Boards. Und das habe ich mir jetzt auch nochmal angeschaut für alle Spieler. Und da sieht man dann auch, okay, wenn jetzt in dem Number-One-Pick, sage ich mal, über 80 Winshares jetzt schon angehäuft hat, dann will ich da nicht zu hart sein. Aber es gibt, glaube ich, bei unseren Spielern, die wir heute besprechen, einfach so viele Verletzungsprobleme auch. Das fand ich halt auch krass so, dass die einfach ja eben, oder dass wir das Thema auch beleuchten müssen, Longevity versus Peak. Also vielleicht gibt's ja auch Spieler, die besonders krass gepeakt haben, die mir aber jetzt im Endeffekt nur 2 gute oder sehr, sehr gute NBA-Jahre gegeben haben. aber was natürlich dann in the long run viel weniger wert ist, als wenn ein Spieler, selbst wenn er irgendwann mal mein Team verlässt, dann habe ich ja immer noch hoffentlich einen Trade, den ich einfädeln kann, siehe Anthony Davis und New Orleans Pelicans, so dass selbst dieser Number One Pick noch einen Wert für mich als Team hat, als abgebendes Team. So, und das habe ich auch noch ein bisschen beigemessen. Also da bin ich ein bisschen danach gegangen, um zu schauen, okay, welcher Spieler hat denn wirklich eigentlich jetzt auch defensiven und offensiven On-Court-Impact gehabt, der irgendwie einen Number-One-Pick rechtfertigen würde und wen würde ich dann heute jetzt ziehen? Und Victor Wembanyama, hast du es gerade schon angesprochen, also unfassbar Rookie-Season, Vorschusslorbeeren auf jeden Fall gerecht geworden, offensiv Playmaking-Talent, kann aus von jedem Spot auf dem Feld scoren, Wurfauswahl wird besser, ich finde das auch ein bisschen so ein Punkt, wir hatten ja bei Jeden Tag NBA auch unsere Rookie-Watch zusammen gemacht, haben letztes Mal noch über ihn gesprochen, als du ihn auch live gescoutet hast. Und ich finde schon, dass man einfach auch jetzt während der Saison schon eine Entwicklungskurve sieht. Wenn wir jetzt das Jahr in Frankreich noch bei Metropolitan dazu nehmen, das ist halt insane, wie der sich jetzt schon in den letzten 2 Jahren jetzt entwickelt hat, noch als Spieler oder in den letzten 1,5 Jahren fast. Also da weiß ich nicht. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher auch, dass das wirklich ein Spieler wird. Also ich habe nicht eine Sekunde gezögert, sagen wir mal so. Du glaube ich auch nicht, von daher.
Nee, null.
Das war der No-Brainer-Pick schlechthin.
Aber vielleicht noch ganz kurz, weil du gesagt hast, so LeBron hättest du ihm wahrscheinlich vorgezogen, wenn du so die beiden kontrastiert, was hätte dich bei LeBron quasi noch sicherer gemacht? Jetzt mal abgesehen davon, dass wir den seit 45 Jahren in der Liga sehen und natürlich wissen, wie es gelaufen ist und dass es ziemlich gut gelaufen ist, aber hast du bei Wemby irgendwie eine Sache, die dich da so ein kleines bisschen zögern lässt in dem Vergleich? Oder wäre das für dich auch eine knappe Sache jetzt?
Nee, weil, also man erhofft sich ja den Impact von Victor Wembanyama, den jetzt LeBron James Zeit seiner Karriere hatte. Und warum sollte ich das Risiko eingehen? Also, nee, das macht für mich keinen Sinn. Deshalb hätte ich ganz klar LeBron genommen. Das ist ja das Ceiling, was wir uns erhoffen von Victor Wembanyama. Oder vielleicht sogar im ganz krankesten Fall, vielleicht sogar noch einen Tacken mehr. Aber dann wären wir jetzt schon auch direkt in irgendwelchen GOAT-Debatten, wo wir Victor dann auf 1 setzen würden. Von daher ist es utopisch und auch nicht fair, glaube ich, ihm gegenüber, wenn man solche Messlatten ansetzt. Und von daher, LeBron hat es einfach jetzt in den letzten 45 Jahren, wie du gerade so schön gesagt hast, schon gezeigt, dass er eine Mannschaft zum Titel führen kann. Gerade die Championship 2016, der Run war unfassbar. Irgendwie je länger ich drüber nachdenke, nein, eigentlich gar nicht. Keine Sekunde gezögert.
Fairer Punkt. Ich würde trotzdem sagen, dass Wemby vielleicht sogar der beeindruckendste Rookie ist, den ich bisher gesehen habe. Muss aber auch dazu sagen, dass ich 03, 04 habe ich die NBA auch verfolgt, aber natürlich nicht so intensiv wie jetzt und hatte da natürlich auch irgendwie ein bisschen weniger Plan von allem, muss ich fairerweise sagen, so mit meinen 13, 14 Jahren, was wahrscheinlich niemanden überrascht. Von daher nehme ich es jetzt auch nochmal anders wahr, aber so von den Rookies, die ich bisher so erlebt habe, ist Wemby echt, hebt sich ab, würde ich sagen. Aber dann mache ich mal mit dem zweiten Pick weiter. Yes. Da bin ich jetzt auch mal gespannt, ob wir die gleiche Meinung haben, aber da habe ich Anthony Davis stehen.
Ja, ich auch.
Okay. So, wäre das für dich eine knappe Nummer gewesen oder klar, dass er es sein muss?
Also ich habe gerade gesagt, Victor Wembanyama war so der klasse No-Brainer, aber direkt der nächste war Anthony Davis. Also das war tatsächlich jetzt der Spieler, den ich auch direkt danach an 2 gesetzt habe, wo ich dann auch nicht überlegt habe, ob ich den Spieler, den ich jetzt an 3 oder 4 habe, noch über ihn setzen sollte. Also ich finde AD, gerade auch bei New Orleans, wird jetzt im Nachgang so ein bisschen unterschätzt, wie krass da auch schon sein Impact war. Sehr früh schon am defensiven Ende, aber auch in der Offense. Er hat 2020 beim Titelrun der Lakers, vielleicht, also Bubble AD war offensiv vielleicht der krasseste AD, den wir bislang gesehen haben, als er dann auch seine Elbow Jumper getroffen hat, seine Dreier getroffen hat. Und letztes Jahr in den Playoffs haben wir nochmal einen der besten, defensiven Playmakern gesehen. Also was er gegen die Grizzlies abgerissen hat am defensiven Ende in der ersten Runde war auch wirklich, aberwitzig gut. Und ich finde einfach Anthony Davis, natürlich die Verletzungsprobleme haben ihn jetzt seit seiner Karriere ein bisschen begleitet, so, das ist so der kleine Wermutstropfen. Aber wenn er fit ist, dann finde ich halt seinen Two-Way-Impact unfassbar wertvoll. Er ist schon ein Coaster in der Offense, das finde ich schon, dass wir das mittlerweile festhalten können. Aber gerade mit so seinem Elbow-Scoring, mit seinem Face-Up-Scoring auch, dass er halt auch Spieler dann attackieren kann, dass er halt nicht nur übers Post-Up kommt, dass er nicht nur als Rollman scoren kann, sondern auch so ein sehr diversifiziertes Scoring-Paket hat in der Offense. Dass in der Defense sehr scheme-versatil ist, ne, dass du mit ihm verschiedene Verteidigungsarten durchziehen kannst, dass er der alleinige Ringbeschützer sein kann, dass er gerade als Roamer, was ich vorhin angesprochen habe, gegen die Grizzlies war das ja auch so unfassbar stark, dass er da immer von der Weakside rein rotiert ist, dass du ihn einfach dann eben sein Defensive Playmaking so nutzen kannst, dass er verschiedene Spielertypen checken kann one-on-one, das ist so wertvoll alles. Also da kommt für mich auch kein anderer Spieler dran jetzt vom Impact her.
Ja, stimme ich zu. Also ich glaube gerade so dieser Faktor Two-Way-Ceiling und er ist halt so einer, der glaube ich, nicht die beste Version seiner Karriere erlebt hat. Also jetzt einerseits wegen Verletzungen und andererseits auch wegen erst in der nicht idealen Situation, also vielleicht auch nicht in der idealen Rolle teilweise in New Orleans, was ihm dann angelastet wurde, weil ich stimme dir zu, der primäre Creator, das war nicht unbedingt die beste Rolle für ihn, aber dann auch in L.A., wo er jetzt an der Seite von jemandem spielt, der im Zweifel halt nie schuld ist, wenn irgendwas nicht läuft. Also so die Art und Weise, wie über Davis gesprochen wird und wie er kritisiert wird, das geht mir halt teilweise viel zu weit, weil wenn man sagt so, der ist jetzt nicht die Scoring-Option Nummer eins, das ist ja ein fairer Kritikpunkt, weil so in Sachen Self-Creation ist er, finde ich, solange der Jumper nicht fällt, fehlt ihm da halt so eine Facette, aber er deckt halt alles andere ab und er war jetzt über die letzten Jahre auch der wertvollste Laker und trotzdem heißt es irgendwie immer wieder, oh, Davis hat sich versteckt, oh, Davis hatte nur 18 Punkte, kann ja gar nicht sein. Und das ist halt, auf den wird halt oft, finde ich, mit so einem Fokus geguckt, der irgendwie nicht richtig fair ist. Und naja, ich denke immer noch, dass er von allen Spielern, über die wir hier sprechen, ist das Two-Way-Ceiling das höchste, abgesehen von Wemby. Mhm. Er ist jetzt auch immerhin schon 12 Jahre in der NBA, war nur 4-mal im All-NBA-Team, was halt echt wenig ist, aber was halt auch einfach daran liegt, dass er halt oft verletzt war. Dieses Jahr wird ein 5. All-NBA-Team dazukommen, immerhin. Er ist aus meiner Sicht immer noch für die Playoffs auf jeden Fall ein Top-10-Spieler, ist der wertvollste Playoff-Verteidiger der Liga und war das jetzt wahrscheinlich auch schon ein paar Jahre. Mal schauen, wie lange noch, aber so über die Messlatte muss man auch erstmal drüber kommen. Und da sehe ich jetzt von den Kandidaten, über die wir sprechen, jetzt tatsächlich auch gerade keinen, der das safe erreichen wird. Also es gibt vielleicht zwei, die eine Chance haben, aber ich würde eher dagegen tippen auch tatsächlich.
Okay, ja, dann auch da komplette Zustimmung unsererseits. Ich würde jetzt an drei dann picken, wenn du nichts mehr zu AD hast. Und zwar war das für mich jetzt ein Zweikampf. Ich habe zwischen zwei Spielern geschwankt und ich habe mich für Anthony Edwards entschieden an drei.
Siehst du, deswegen können wir keine Podcasts zusammen machen. Wir haben halt die gleiche Meinung. Das ist
Ey, Ole, und ich hab's ja schon gesagt für die Zuhörer, Dre schickt mir schon vorher Oles Texte fürs Gut Next Mac, weil er weiß, dass ich uns das gleiche schreiben würde. Das ist das Problem bei uns, Ole. Das ist wirklich es ist zu deckungsgleich. Naja, mal gucken, vielleicht haben wir nachher doch noch irgendwie die eine oder andere Überraschung. Aber ja gut, dann gehen wir auch bei dem Ant-Man
bei Bennett versus Paolo dann.
Ja, wahrscheinlich. Da muss er jetzt ein bisschen dann Devil's Advocate spielen für mich dann bei Paolo. Ja, also kurz zu Anthony Edwards. Ich habe halt geschwankt. Ich sage jetzt noch nicht, wen ich habe. Vielleicht kommt doch nur eine Überraschung. Du hast jemand anders an vier. Ja, beim Ant-Man ist einfach natürlich, irgendwie, es wirkt halt alles nach Superstar, was er auf dem Feld macht. Ich hatte die letzten Jahre immer so ein bisschen das Problem, dass ich halt sein Decision-Making nicht so gefühlt habe auf dem Feld. Also ich fand immer, dass er sich auch ähnlich, das, was ich vorhin bei Jalen Green angesprochen habe, dass er sich zu schnell so in 1-gegen-1-Situation verzettelt hat, dass er zu selten dann auch die Reads drin hatte, wenn irgendwie eine Low-Help kam, dass er dann auch irgendwie Skip-Pässe mal spielen konnte. Also diese Advanced Passes, die hatte er nicht so drin, fand ich persönlich. Dieses Jahr sieht's einerseits krass aus, wenn man die Zahlen sich anschaut, weil sein Assist zu Usage Rate ist nochmal deutlich runtergegangen, also dass er eigentlich noch mehr scored und noch weniger passt. Aber andersrum finde ich halt grundsätzlich so seine Creation sehr, sehr stark. Und ich glaube auch, dass das in den nächsten Jahren nochmal einen Fahrt aufnehmen wird. Und ich glaube und hoffe, dass er als Spieler noch reifen wird. Der Teamkontext war jetzt auch nicht immer ideal für ihn und trotzdem sind die Timberwolves, seit er da ist, eigentlich immer eine ziemlich gute Offense gewesen. Dieses Jahr auch ein abartig gutes On-Off von plus 8, irgendwas On-Off bei ihm, Anthony Edwards. Also er kann einfach, also es gibt auch irgendwie keinen Gegenspieler, den er nicht irgendwie überpowern kann, gegen den er nicht scoren kann. Thema, was gerade für die Playoffs ja auch immer wertvoller wird, um den nächsten Anglizismus reinzuwerfen, ist ja diese Undeniability. Also kannst du Anthony Edwards irgendwie aufhalten? Ich finde halt, bislang hat man gesehen, wenn man um ihn irgendwie eine kleine Mauer aufstellt, dass man ihn vielleicht auch doublete, so dass er dann nicht schnell genug diese Double-Teams auch bestrafen kann. Aber das ist auch vielleicht eine Sache von Wiederholung. Also ich glaube, wenn er tatsächlich jetzt noch öfters dann auch in den Playoffs bestimmte Situationen sieht oder bestimmte Verteidigung gegen sich sieht, dass er dann auch irgendwann Lösungswege findet, wenn der defensive Impact sich noch mal ein bisschen mehr manifestiert und auch konstanter wird, weil auch da hat er natürlich immer wieder Phasen drin, wo er ein bisschen schleifen lässt, gerade Offball manchmal ein bisschen pennt. Aber in der 1-gegen-1-Verteidigung, wenn er wirklich locked in ist, ist das auch verdammt stark. Also Two-Way-Impact, ist bei ihm auch gegeben als Point-of-Attack-Defender und als Point-of-Attack quasi Creator mit dem Ball in der Hand. Das funktioniert sehr, sehr gut. Also ja, ich kann mich wahrscheinlich nicht mehr lange dagegen wehren, Edwards auch irgendwie vor der Saison in so Top 15 Riegen reinzupacken, weil ich glaube, da gehört er mittlerweile rein.
Ja, sehe ich auch so. Also wir haben ja gerade letzte Woche auch unsere Top 20 Spieler für die für die Playoffs vorgestellt. Und also ich hatte geflirtet damit, einen Case für ihn auf die 10 zu machen. Das habe ich dann auch selber gesagt, dass das noch ein bisschen übertrieben ist. Aber irgendwie bin ich bei ihm mittlerweile optimistisch, weil also ich sehe halt auch eine Entwicklung bei ihm, die mir gut gefällt. Weil Anthony Edwards ist so einer, der kam in die Liga mit besseren athletischen Tools als jeder andere Mensch. So mindestens mal auf seiner Position, aber auch als die meisten anderen. Und der hat, finde ich, auch am Anfang einfach immer gespielt wie jemand, der das schon sein ganzes Leben lang einfach besserer Athlet war als alle anderen und der sich im Zweifel auch ziemlich darauf verlassen konnte. Und er hat sich über die Zeit, die er jetzt in der Liga ist, aber schon beim Wurf krass verbessert. Ich finde auch, dass er sich in dieser Saison bei den Reads verbessert hat, dass er auch teilweise geduldiger dabei ist, schaut, wann und von wo kommt der zweite Verteidiger, wo öffnet sich was und dann den Pass rausspielt. Also ich hatte auch diese Assist-to-Usage Zahlen gesehen und habe gedacht, das spiegelt aber jetzt nicht unbedingt meinen Eindruck wieder, wenn ich ihn spielen sehe. Also ich finde schon, dass er ruhiger geworden ist, dass er besser geworden ist, so die Aufmerksamkeit, die ihm zuteil wird, dann auch dafür zu nutzen, andere in Szene zu setzen. Der ist jetzt kein übernatürlicher Playmaker wie Luka Doncic oder so. Das muss er auch nicht unbedingt sein. Aber ich sehe in dieser Saison viel mehr bei ihm schon diese Fähigkeit, einfach so der Fixpunkt der Offense zu sein. Und ich glaube auch, dass das bei den Timberwolves früher oder später darauf halt hinauslaufen wird, dass er noch mehr Ball in der Hand und kreier was, dass das quasi noch mehr seine Aufgabe sein wird. Und ich glaube, er wächst da langsam rein. Und er war ja einer, auch in diesem komischen Draft, der so getrasht wurde, den du auch schon angesprochen hast, wo irgendwie Leute gezweifelt haben, ob denen das Spiel genug interessiert, dass er sich halt dann auch irgendwie, dass er halt Arbeit investiert und immer besser werden will und so. Und die Zweifel sehe ich halt gar nicht mehr. Weil ich finde, seitdem der in der Liga ist, der hat sich in jedem Jahr echt krass verbessert. Der hat mittlerweile, der hat immer noch die besten Tools von allen, wie wir an gewissen Dunks sehen können, die er dann teilweise hat. Oder bei Blocks, wo er sich mit dem Kopf am Brett stößt, weil er so hoch in der Luft ist. Aber er packt sich halt auch diese ganzen anderen Soft Skills irgendwie drauf gerade. Und also selbst wenn er da jetzt vielleicht nicht dieses Doncic-Level erreicht, kann er, glaube ich, schon auf jeden Fall der beste Spieler in einer absoluten Top-Offense werden. Und also auch mit der Two-Way-Upside, mit dem Defensiv, wenn er es halt hochschraubt, ist er so von der Liste am ehesten einer, bei dem ich stark davon ausgehe, dass der halt auch mal First-Team All-NBA oder vielleicht sogar MVP-Kandidat so ein echter sein wird. Ich meine, es gibt ja dieses Jahr auch schon Leute, die sagen, oh, Anthony Edwards müssen wir da auch reinnehmen, das ist mir halt zu viel. Aber das ist halt auch immer dieses, die MVP-Konversation ist eigentlich größer als die drei All-NBA-Teams, weil mindestens 20 Leute muss man da reinnehmen. Da ist er dann natürlich drin, aber also so ein Top-3, Top-5-Kandidat ist er ja noch nicht, aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass er da halt hinkommen wird, wenn er sich so weiterentwickelt.
Ja, ich habe gerade auch mal nachgeschaut, weil mir das ja dann auch irgendwie komisch vorkam, nachdem ich es ausgesprochen habe. Ich hatte mir die Zahlen nämlich aufgeschrieben. Der Punkt ist, glaube ich, du hast ja auch Team in the Glass genutzt und da ist Anthony Edwards jetzt dieses Jahr zum ersten Mal nicht mehr als Wing, sondern als Combo Guard gelistet und deshalb ist er nur irgendwie im 17. Percentile bei Assist to Usage, weil er vorher halt noch als Wing gelistet war, die naturgemäß halt ein bisschen weniger Assists gemessen an ihrem offensiven Output liefern. Und es geht schon in die richtige Richtung. Also die Zahlen, ich habe mir gerade mal auf 100 Possessions angeschaut, 7,2 Assists zu 4,3 Turnover. Letztes Jahr waren es noch 5,9 Assists und auch 4,3 Turnover. Also die Timberwolves funktionieren dieses Jahr offensiv ohnehin nochmal richtig, richtig gut, finde ich. Auch wenn jetzt insgesamt die Team-Effizienz in der Offense nicht zur Ligaspitze gehört oder geschweige denn jetzt irgendwie Top-5-Riege ist. Aber grundsätzlich, wenn Anthony Edwards auf dem Feld steht und er den Ball in der Hand hat, so ich hoffe mal, dass das Decision-Making hinsichtlich auch Wurfauswahl noch weiter besser wird. Er hat jetzt ja schon ein paar miese Dreier weggelassen, zieht dafür öfters zum Korb. Das ist genau der richtige Weg, dass er ein bisschen mehr versucht, so seine Dynamik mit dem Ball in der Hand auszuspielen, dass er mehr versucht, dann auch tatsächlich eine Defense unter Druck zu setzen mit seinem Drive und sich nicht immer so auf Isolation-Dreier und Step-Back-Dreier verlässt. Ich glaube, dass das halt der Weg auch für ihn ist, insgesamt als Primary Creator eine Team-Offense auf ein neues Niveau zu heben, weil daran hapert's noch immer ein bisschen, das will ich dann auch erstmal jetzt in den Playoffs über mehrere Runden sehen, im Idealfall, weil die eine Runde, die wir dann auch gegen die Grizzlies gesehen haben, vor 2 Jahren, wo er schon so gut war, so das ist mir noch zu wenig, so das will ich jetzt erstmal öfters sehen.
Ja, gehe ich voll mit.
Alright, dann du an 4.
Ja, jetzt wurde es für mich interessant, also die ersten 3, da war ich mir schon einigermaßen sicher, der 4.
Okay.
Zion Williamson bei mir. Bei dir?
Ja, Zion Williamson, aber ich habe zwischen Edwards und Zion tatsächlich geschwankt.
Ja, ich nur einmal ganz kurz und dann habe ich gedacht, bei Edwards habe ich mehr Vertrauen in den Körper. Einfach, ja. Also dass der, und auch in die Defense, muss ich sagen, das ist bei Zion schon etwas, wo, also klar, der ist jetzt in dieser Saison und gerade über die letzten Wochen besser, was das angeht. Der hat auch teilweise seine Highlight-Blocks, manchmal passt er auch auf, was um ihn herum passiert. Ist aber insgesamt immer noch ein relativ niedriges Level, von dem wir da sprechen, finde ich. Und da habe ich halt, glaube ich, so gerade long-term einfach mehr Vertrauen in Edwards. Deswegen war der da schon einigermaßen klar. Aber bei Zion ist es halt für mich, das ist halt so der klassische Upside-Pick, ne? Weil bei dem kann es auch durchaus passieren, dass wir halt jetzt gerade seine längste und beste Saison sehen und dass wir danach halt eher nichts mehr in der Form sehen werden. Ich hoffe es mal nicht, aber also die Chance besteht natürlich. Ich finde, also bin ich auch mal gespannt, wie du das siehst, weil mir teilweise der Hype, was seine aktuelle Saison angeht, sogar ein kleines bisschen zu hoch ist. Also so im Sinne von, das ist jetzt der beste Zion, den wir je gesehen haben, oder beziehungsweise der alte Zion ist zurück. Da gehe ich nicht so ganz mit, weil ich finde, als Scorer war er schon mal besser und auch also unwiderstehlicher so auf dem Weg zum Korb und der Second Jump war schneller, als das jetzt gerade ist und so. Aber was halt trotzdem auf jeden Fall besser geworden ist, ist so dieses Playmaking, die Geduld, mit der er spielt. Er ist halt, finde ich, teamdienlicher unterwegs. Und ich denke, so seine beste Version verbindet das halt vielleicht alles so ein bisschen. Also ist halt dieser Scorer in Korbnähe, gegen den du fast nichts machen kannst. Vor allem, wenn du dann halt irgendwie die Mauer gegen den aufbaust, der dann halt auch die Vision hat, der gerade in Lineups, wenn Trey Murphy mit draufsteht, auch Shooting um ihn herum hat, was es halt noch ein bisschen schwieriger ist, dann eine Mauer gegen ihn aufzubauen und so, der dir da schon halt echt, also der halt einfach dein Fixpunkt der Offense sein kann. Ich glaube, so die bestmögliche Version von Zion hat halt wahrscheinlich einfach das größte Potenzial von allen Spielern, über die wir hier noch sprechen. Es ist einfach nur echt schwer zu sagen, ob er da hinkommen wird. Aber das wär so mein Case für Zion gewesen.
Ja, ich will Zion unbedingt eigentlich mal einen Kader sehen und auch ein Offensivsystem, was ein bisschen mehr auf ihn zugeschnitten ist. Also der Fit mit Brandon Ingram gefällt mir halt nicht. Grundsätzlich dann auch Valanciunas, ja, der kann mal einen Pick-and-Pop laufen und kann auch mal an der Dreierlinie stehen, aber so wirklich respektiert wird er da nicht. Und von dahingehend ist es auch für mich kein effektives Spacing. Also die Paarung gefällt mir auch nicht so. Und wir draften ja jetzt gerade irgendwie so ein Vakuum rein. Und wenn ich mir halt vorstellen würde, ich hätte alle Spieler zur Verfügung und könnte dann um die Spieler herum mein Team aufbauen. Also ich glaube schon, dass man bei Zion noch ein bisschen kreativer werden darf, welche Mitspieler man mit ihnen auf dem Feld stellt, was man dann auch so für Sachen mit ihm läuft. Und ich glaube, dass das bei den Pelicans einfach nicht ideal ist. Und trotzdem, schon in seiner zweiten Saison, eine der eindrucksvollsten Scoring-Seasons eines 21-Jährigen ever, würde ich mal behaupten. Also nur Shaquille O'Neal war ja Anfang der 2000er dominanter beim Inside-Scoring, machte mehr Punkte auf 75 Possessions direkt am Ring als Zion. Und das, also wie gesagt, das war sein zweites Jahr. Und dann kam halt ein bisschen die Verletzungsprobleme, der ganze Off-Court-Stuff, das Drama dann. Und ja, das hat, glaube ich, man darf auch nicht vergessen, Ole, deshalb stimme ich dir auch zu, der Anfang der Saison war nicht besonders gut, auch nicht auf individueller Ebene. Da kann man auch nicht immer Teamkontext so als alleiniges Argument voranschieben. Das Zion sah einfach weder fit aus, noch hat er, ja, ich fand es auch schwer, irgendwie in Worte zu fassen Anfang der Saison, was er da gemacht hat, aber ich fand halt nicht, dass er so mit dem letzten Drive gespielt hat in seinen Aktionen, sondern er wirkte ein bisschen zögerlicher, hat dann auch irgendwie gegen den Kontakt am Korb nicht mehr ganz so eindrucksvoll gefinisht oder mit dem letzten Willen, wie vielleicht noch eben vor anderthalb Jahren. Und das fand ich komisch, so dass es jetzt momentan irgendwie so aussah, oder zu dem Zeitpunkt so aussah, als ob Zion tatsächlich gar nicht mehr so diese Abrissbirne ist, die er schon in seinem zweiten NBA-Jahr war. So, und das ist jetzt aber im Laufe der Saison besser geworden, fand ich. Und ich glaube immer noch, dass mit Zion Williamson, dass du einen Spieler hast, den du, wie du gerade auch so schön gesagt hast, one-on-one eigentlich nicht aufhalten kannst. Also du musst eigentlich nur um ihn herum aufbauen. Wenn du dann fähige Shooter um ihn herum stellst, dann sollte das eigentlich für eine sehr, sehr effiziente Team-Offense alleine genügen. Und ja, dieses Trio aus CJ McCollum, Zion Williamson, Brandon Ingram finde ich halt nicht ideal. Und ich glaube, dass man Zion auf jeden Fall seine Stärken noch besser akzentuieren könnte, wenn man ihn einfach ein bisschen mehr Shooting erstmal an die Hand gibt und wenn man tatsächlich auch ein bisschen mehr, also Shooting hängt dann damit zusammen oder besseres Spacing, dass ja automatisch auch so die Driving Gaps für ihn größer werden, dass eine Defense vielleicht zögerlicher wird, bei ihm auszuhelfen. Und ich finde halt, dass du das auch angesprochen hast, Thema Playmaking bei ihm. Wir haben es ja dann in der zweiten Saison gesehen, als wenn Gundy irgendwann mal ein bisschen Playmaking, Pick and Roll Zion entfesselt hat, dass er ja schon diese Reads machen kann. Er ist jetzt niemand, der Luka Doncic-esk jetzt wirklich eine Defense komplett manipuliert, aber ist schon jemand, der mit dem Ball in der Hand die Reads machen kann, gerade wenn jetzt irgendwie Hilfe aus der Strongside Corner, da spielt er dir die Pässe. Wenn jetzt Low Help von der anderen Seite Weak Side kommt, kann er die auch Skip Pass in die Ecke spielen. Also diese Dinger, so die Automatismen hat er schon drin und er erzwingt halt immer irgendwo die Hilfe, wenn er zum Korb zieht. Also von daher finde ich ganz ehrlich Zion deshalb noch ein bisschen zögerlich gewesen mit Anthony Edwards so. Ich glaube auch, dass Zion nicht ganz so kontextbefreit ist wie Edwards, dem, wo es fast schon egal ist, sondern bei Zion braucht man schon die besseren Komplementärspieler, um das Ganze ein bisschen zu katalysieren. Aber dann sollte das meiner Meinung nach im Ceiling sogar noch krasser vielleicht aussehen als bei Anthony Edwards. Und deshalb habe ich nochmal gezögert, aber die beiden für mich dann insgesamt klar an 3 und 4, beziehungsweise 4 und 3.
Ja, passt. Also das war auch einer meiner Stichpunkte zu Zion, dass er so von den Leuten, die noch kommen, halt am ehesten noch die Chance hat, mal MVP zu werden oder halt eine MVP-Level-Saison zu spielen. Das sehe ich halt beim Rest nicht mehr unbedingt. Und also wenn da mal alles zusammengeht und der Teamkontext ideal wird, also ich denke auch, dass halt dieser der Fit gerade mit Ingram einfach nicht ideal ist, obwohl ich Ingram für einen guten Spieler halte und auch finde, dass der eine gute Saison spielt und also teilweise so als Fokus der Offense sogar Phasen hat, wo er besser ist als Zion oder besser war als Zion. Über die letzten Wochen jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber davor teilweise schon. Aber die beiden machen sich halt nicht unbedingt gegenseitig besser. Und ich habe das Gefühl, also gerade, weil ich Trey Murphy angesprochen habe, der ist ein besserer Fit für Ingram und der ist ein besserer Fit für Zion, als die beiden füreinander sind, obwohl er kein besserer Spieler ist als die anderen. Aber da denke ich auch, dass New Orleans da noch ein bisschen was machen kann. Ich bin auch extrem gespannt, wie Zion in den Playoffs aussehen wird, weil jetzt können wir ja davon ausgehen, dass sie das schaffen werden, dass wir auch eine relativ große Chance haben, Clippers, Pelicans in der ersten Runde zu sehen. Und dann will ich mal sehen, was Zion damit anstellt, weil das haben wir einfach noch gar nicht gesehen, obwohl er ja schon eine Weile in der Liga ist. Und wer weiß, also wenn er da richtig gut aussieht, dann springe ich vielleicht auch wieder auf die Seite und sage, dass es schon eine Diskussion ist mit Edwards. Im Moment, wie gesagt, würde ich da auf die Sicherheit gehen. Aber dann gib mir mal deine Nummer 5.
Okay, dann nehme ich an 5 den Spieler, der einer der damaligen Player-Comparisons war zu Prospect Zion Williamson, nämlich Blake Griffin. Und komm schon, Ole, du warst nicht Blake, oder?
Ich habe den auf 6.
Ah, guck mal.
Interessant.
Okay. Jetzt wird's wild bei
aber
uns.
Also ich war bei dem und dem, den ich auf der 5 habe, war ich sehr lange hin und her gerissen und habe das tatsächlich auch 2-3 Mal hin und her sortiert. Deswegen, wir weichen nicht ganz weit voneinander ab, aber vielleicht ein bisschen. Aber mach mal den Case für Blake.
Ja. Also Blake jetzt 13 NBA-Jahre, 765 Spiele gemacht. Bei den Winchers übrigens, weil wenn wir sagen, da kommt nichts mehr hinzu, ist er jetzt bei 81 ausgekommen. Also dann leicht über den Projected Winchers. Von daher war es jetzt eben auch kein katastrophaler Number-One-Pick, sondern eigentlich so ein bisschen den Impact geliefert, den man dann erwarten kann. Ich fand halt Blake immer, also klar, am Anfang ein bisschen Verletzungsprobleme gehabt, hat sich ja, glaube ich, direkt, war es die Kniescheibe oder Schienbein, ich bin mir gerade nicht genau sicher, hat er dadurch sein Rookie-Jahr ausgesessen. Und das war schon ein bisschen so, ja, ich will nicht sagen eine Vorausschau, aber es war schon etwas, was ihn ja Zeit seiner Karriere ein bisschen begleitet hat, dass er da immer wieder Verletzungsprobleme hatte, dass er nie wirklich fit bleiben konnte. Viele haben ja damals schon am Anfang gesagt, ach, so wie er spielt, das hält doch kein Körper so lange aus. Auch da witzig irgendwie so der Vergleich und die Parallelen zu Zion Williamson, wo ja ein ähnlicher Diskurs um ihn herum ist bezüglich seiner Spielweise und wie lange der Körper das mitmacht. Bei Blake ist es jetzt leider am Ende ein bisschen mies ausgefadet. Ja, ich bin mir auch gar nicht so sicher, was jetzt so Prime Blake Griffin war. Also klar, Lob City bei den Clippers Mitte der 2010er Jahre waren schon irgendwo seine besten Jahre. Aber ich bin mir gar nicht so sicher, ob ein Blake Griffin, weil das darf man ja nicht vergessen, die Zeit, als Blake dann mit 22, 23, 24 schon so gut war, das war ja noch nicht so ein bisschen diese Pace-and-Space-Ära, in der wir uns heute befinden. Also die Clippers haben ja immer noch DeAndre Jordan neben ihnen spielen lassen. Wo ich mich schon frage, so, ey, was wäre eigentlich, wenn wir wirklich Prime Blake Griffin neben einem Stretch Big gesehen hätten? So, wenn man jetzt wirklich ihn ähnlich einsetzen würde, wie es man vielleicht in Zion Williamson im perfekten Fall macht, wenn zum Beispiel Larry Nance neben ihm steht, der jetzt auch kein toller Floor Spacer ist, aber immerhin noch ein bisschen agiler insgesamt ist als ein Valanciunas. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass ein Blake Griffin, so das, was er geliefert hat, transportiert jetzt in der aktuellen NBA, dass es noch krasser wäre. Also ich fand halt, Blake Griffin war nie der besonders gute Ringbeschützer oder konnte nie wirklich so dein defensiver Number-One-Guy sein, was schon auch so ein bisschen sein Ceiling limitiert, weil du brauchst dann halt einen defensiv starken Big oder im Idealfall jetzt irgendwie einen Stretch-Rim-Protector neben ihn. Da war aber auch immer das Ding, dass er jetzt nicht der beste defensive Playmaker ist. Also das war schon schwierig mit ihm. Dafür fand ich ihn halt offensiv, egal ob es jetzt als Rollman war, später dann auch so sein Playmaking vom High-Post, sein Spielgefühl. Das war halt schon immer für einen Big Man außergewöhnlich gut. Und er hatte dann ja auch in Detroit nochmal ein Jahr zum Schluss, wo er All-Star wurde, kurz vor seiner Age 30 Season müsste das gewesen sein. Und ja, ich habe schon immer das Gefühl gehabt bei Blake Griffin, dass da mehr möglich gewesen wäre, wenn man ihn auch, sag ich mal, noch ein bisschen mehr Spacing an die Hand geben würde. Ein bisschen so den Case, den ich auch für Zion gemacht habe, könnte man auch für Blake Griffin machen. Ich mochte ihn als Spielertyp total. Ich mag generell halt spielintelligente Big Men, die den Ball auf den Boden setzen können, die Entscheidungen treffen können. Von daher bin ich jetzt dann eben mit ihm gegangen.
Ja, also ich mochte ihn echt auch in seiner Prime gerne. Also ich meine, er ist auch 5-mal in ein All-NBA-Team gekommen. Das muss man auch erstmal schaffen. Das haben hier auf dieser Liste tatsächlich nicht viele geschafft. Wie gesagt, bisher nicht mal Anthony Davis. Und also nur wegen dem Durability-Vergleich. So über die ersten 4 Jahre, die er gespielt hat, hat er 3-mal 80 Spiele gemacht und einmal, das war eine Lockout-Saison, die volle Spielzahl mit 66. Also das ist schon nochmal ein bisschen anderes Level gewesen als Zion, würde ich sagen. Auch wenn sie ihn dann leider eingeholt hat. Und was ich bei ihm so ein bisschen interessant finde, rückblickend, ist so diese, die Playmaking-Version von ihm ist nicht auf den athletischen Freak getroffen, sondern er war halt erst so dieser kranke athletische Freak, der auch schon ein bisschen Passing-Vision hatte, aber halt noch nicht so ein kompletter Spieler war. Er wurde dann im Laufe der Zeit irgendwie als Spieler immer kompletter, wurde ein immer besserer Passer, hat sich ja auch einen Wurf antrainiert über die Jahre, aber hat halt so diese Athletik, die ihn erst so besonders gemacht hat, halt mit der Zeit einfach ein bisschen, die hat er einfach ein bisschen verloren. Und also ich stimme dir zu, gerade so dieser Fit mit Jordan, der hat ihn ja auch ein bisschen dazu gezwungen, sein Spiel so zu erweitern. Mhm. Aber dadurch haben wir irgendwie nie die voll realisierte Version von Blake Griffin gesehen, finde ich. Und das hat ihm dann irgendwie bei mir so ein paar Abzüge gegeben, auch wenn er jetzt zum Beispiel, also sein Ceiling in der Regular Season war höher als das von dem Spieler, den ich jetzt auf die 5 gesetzt habe. Aber so, ich weiß nicht, als erste Option war er, finde ich, am Anfang zu limitiert und am Ende dann so ein bisschen zu limitiert, aber durch andere Sachen. Nämlich da dann durch ein bisschen schwindende Athletik. Und klar, als wenn du einer der beiden großen Spieler auf dem Feld bist und kein guter Verteidiger bist, das hilft dir auch nicht unbedingt. Das habe ich ihm da auch so ein bisschen angekreidet. Deswegen ist er so ein bisschen runtergefallen dann bei mir.
Ja, fair. Also ich glaube, kein Spieler, der jetzt noch kommt, war ja auch schon bei Edwards und Zion Williamson der Fall, ist jetzt frei von Kritik. Und ich sehe die Punkte auf jeden Fall, die du gesagt hast. Es ist schon echt interessant, dass so ein bisschen der Stretch Big Man, der war mit den Playmaking-Skills, das war ja schon, als die Athletik etwas weg war, dass er dann auch sein Spiel expandieren musste. Und das wäre schon interessant, so wenn man wirklich so einen Frankenstein Blake Griffin sich bauen würde, so die verschiedenen Epochen und Phasen seiner Karriere zusammenbringt, so seinen besten Drive, so sein bestes Vertical Finishing zusammen mit seinem besten Wurf, seinen Playmaking-Instinkten, das wäre schon sehr, sehr kompletter Offensivspieler. Aber ja, du hast recht, hundertprozentig gesehen haben wir ihn nie.
Ja, und er ist trotzdem Dritter im MVP-Rennen geworden, ne, 2014. Das ist schon auch echt krass, das war erst seine 4. Saison. Also da wirkte das schon so, als wäre der jetzt eins der Gesichter der Liga über die kommenden Jahre. Und dann gab es halt echt relativ schnell Verletzungen, also relativ schnell ja auch diesen herzlosen Trade seitens der Clippers damals. Und dass er dann halt in Detroit noch diese eine richtig gute Saison hatte, das fand ich ja schon echt cool. Also, dass er da nochmal, da hat er 75 Spiele gemacht, hat sich dann aber auch irgendwie hinten raus verletzt, war dann in einem hoffnungslos überforderten Team in der ersten Playoff-Runde irgendwie noch am Start. Und das war eigentlich das Ende seiner Karriere. Da war er halt 29, 30. Seitdem hat man ihn ja nicht mehr auf dem Griffin-Level gesehen, das wir irgendwie vorher kannten. So ein bisschen schade, wie die Karriere dann hinten raus geendet ist, aber war schon eigentlich für eine Zeit lang echt ein guter Spieler. Aber wenn wir schon bei Leuten sind, die kritisiert werden können. Mein nächster Pick ist dann tatsächlich Kyrie Irving.
Ja, habe ich an 6.
Naja, ja, siehst du, also wir weichen nicht zu weit voneinander.
Ja, die beiden hat mal geswitcht, genau.
Okay, ja, also da wäre der Case einfach, also ist jetzt meiner Meinung nach kein Franchise-Player. Also einerseits wegen den Off-Court-Geschichten, aber auch so auf dem Feld ist er, glaube ich, jemand, der eigentlich am besten in einer Rolle aufgehoben ist, wo jemand anders viel Aufmerksamkeit zieht und er so dann quasi in der zweiten Rolle einfach dominieren kann. Und dafür bringt er aber auch eigentlich quasi alles mit. Und deswegen ist er auch so ein guter Unterstützer für fast jeden Star-Typus. Also er kann so das Ceiling eines Teams einfach krass nach oben schrauben, weil er halt einer der besten und kreativsten Shotmaker ist, die wir je hatten, aber auch grundsätzlich einfach ein extrem guter Werfer. Also auch so die Standard-Catch-and-Shoot-Würfe, da ist er halt unfassbar gut drin, kann das aus der Bewegung, ist dadurch einfach ein sehr, sehr guter, sehr wertvoller Spielertyp in der Offense, mit dem man auch in den Playoffs unfassbar viel anfangen kann. Hat man ja auch gesehen, auch wenn man sagen muss, dass seit 2016 seine seine Playoff-Zahlen und auch seine Playoff-Erfolge natürlich bei weitem nicht mehr dieses Level erreicht haben. Aber da kommen halt dann auch so ein bisschen die Headcase-Geschichten so ein bisschen mit dazu. Aber ich glaube trotzdem, dass der so jemand ist, der einfach jedes Team, wenn er Bock hat, extrem bereichern kann. Auch jetzt die Mavs. Also jetzt ist ja das erste Mal seit Jahren mal wieder eine Saison, wo man eigentlich nur das Sportliche von Kyrie in den Fokus nehmen kann. Und das Sportliche ist halt einfach sehr, sehr gut. Und ich glaube auch, dass er ein Skillset hat, das ihn gut altern lassen sollte. Weil, also er ist zwar schon ein Spieler mit einem guten Antrieb und so, aber er lebt ja noch mehr eigentlich so von seiner Kreativität, von seinen Handles und so. Ich glaube nicht, dass ihm das verloren geht. Der Wurf sowieso nicht. Deswegen, wenn er die Lust nicht verliert, dann sollte er auch noch ein bisschen paar gute Jahre draufpacken sollen. Ich habe gerade mal geguckt, weil ich deine Metrik interessant finde. Er steht bei 85 Win-Shares, also passt das sogar insofern auch ganz gut. Aber ja, das ist so der Case für Kyrie. Und ich muss gestehen, ich hatte eigentlich vorher gedacht, der kommt bei mir ein bisschen später. Das ist vielleicht auch mit persönlichen Gefühlen zu tun hat, aber tatsächlich war das dann sogar einigermaßen klar, dass er irgendwie so in der Top 6 zumindest auftauchen sollte.
Krass, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ich dachte auch, Kyrie kommt ein bisschen später, aber dann, ja, deshalb ist es jetzt auch nicht die allerkrasseste Liste an 15 Spielern, die wir hier heute besprechen. Es ist einfach so, dass dann bei Kyrie sowohl der Peak, also wir haben ihn dann als zweite, richtig dritte offensiver Star in Cleveland in den Finals gesehen, 2016. Also es ist auch kein Wunder, finde ich, bei Kyrie Irving, dass der On-Off-Wert bei ihm durch die Karriere weg eigentlich immer positiv war in jeder Season. Du hast angesprochen, wir haben andere kleinere Guards schon gesehen, die ähnlich krasse Handles hatten, wobei Kyrie schon, glaube ich, All-Time ziemlich weit oben ist, gepaart mit einem unfassbaren Finishing-Paket am Korb, also auch da Kreativität. Das Wort, was du ein paar Mal genutzt hast, kann man auch bei seinen Finishes annutzen. Es gab so Up-and-Under-Moves sind, die Spins, die er dann noch anbringt.
Aber im Skyhooks mit der
Offhand, genau, von der linkshändige Skyhooks, genau diese klassischen Würfe, die man im Basketball immer nutzt. Genau, das Krasse ist aber im Gegensatz zu anderen Spielern wie in Allen Iverson oder so, hat Kyrie ja auch einen unfassbaren guten Wurf, egal ob es Pull-up oder Catch-and-Shoot-Wurf ist. Das macht ihn schon zu einem sehr, sehr, ja, vollständigen, kompletten Offensivspieler auf den Guard-Positionen. Hat dazu auch ein gutes Playmaking-Instinkt. Also ja, von daher passt gut zu Wing-Creator-Typen wie LeBron und Luca. Kann aber auch selbst eine größere offensive Rolle einnehmen, nur für die Playoffs. Und da stimme ich dir auch zu. Das war lange Zeit, glaube ich, so ein bisschen, dass der Leumund besser war als das, was er eigentlich noch gezeigt hat. Also er kann auch dazu tendieren, mal unterzutauchen, glaube ich. Ich bin sehr, sehr gespannt bei den Mavs. Mal gucken, wie es jetzt dann im Play-In-Playoffs aussehen wird. Ich glaube, für seine, in Anführungszeichen, Legacy wird es sehr, sehr gut tun, wenn er zusammen mit Luca nochmal einen Run jetzt hinlegt. Weil ansonsten ist das auch so ein bisschen ein Stigmata, was ihm am Ende seiner Karriere dann noch anheften wird, dass er dann als Playoff-Performer auch nicht so wirklich gut war.
Ja, absolut. Also da war ja auch diese Serie mit den Nets gegen Boston vor ein paar Jahren ein ganz gutes Beispiel, wo er irgendwie in Spiel 1 überragend unterwegs war und sich noch die ganze Zeit auch mit den Celtics-Fans angelegt hat. Und dann haben sie es hinten raus ja durch diesen Game-Winner von Tatum verloren. Und danach hat man Kyrie in der Serie eigentlich nicht mehr gesehen. Und also das spricht so ein bisschen für das, was du gesagt hast. Also bin ich auch sehr gespannt, ob das in diesem Jahr nochmal anders aussieht. Aber ich habe halt so das Gefühl, dass er zumindest sich halt wohlfühlt in Dallas und auch, also dass das so von der Rolle her ganz gut zu ihm passt und dass das deswegen auch eigentlich besser aussehen sollte dieses Jahr. Also ich fand auf jeden Fall, dass das jetzt mal wieder eine angenehme Kyrie-Saison ist nach vielen Jahren, wo man sich halt einfach mal nur auf das fokussieren kann, was er auf dem Court macht. Und das ist halt auch, ich meine, das beziehen wir jetzt nicht zu stark mit ein, aber so, es gibt halt auch quasi keinen Spieler, der jemals ein ästhetischeres Skillset hatte als Kyrie. Das hilft ihm dann vielleicht auch noch so ein kleines bisschen. Aber dann sag mir mal deine Nummer 7.
Ja, und hier habe ich jetzt, bin ich nach dem Prinzip Hoffnung noch verfahren, und zwar habe ich Kate Cunningham an 7 gesetzt.
Ja, das ist bei mir die Nummer 8.
Okay, immerhin. Nicht ganz so tief, aber schon mal cool, dass wir da auch nicht übereinstimmen. Ja, bei Kate ist das Ding, ich weiß auch noch, dass man damals zur Draft, so lange ist ja auch noch nicht her, bald 3 Jahre, für mich war schon irgendwie das Ding, dass er so ein, ja, moderner Wing-Creator ist. Bei Oklahoma State, schwieriger Teamkontext gewesen, hatte nicht viel Spacing um ihn herum, Defenses konnten komplett auf ihn kollabieren, sehr, sehr Turnover-anfällig, was man aber noch so darauf geschoben hat eben, dass es jetzt nicht unbedingt das beste spielerische Umfeld für ihn war als Creator. Und das war ja trotzdem jetzt neben den Verletzungsproblemen schon das Ding, dass man in der NBA gesehen hat, okay, Kate als primärer Creator, so, da fehlt dann vielleicht doch, ja, das der letzte Skill an Ballhandling, dass er wirklich zu jedem Spot auch mit dem Ball in der Hand kommt. Dass er nicht der athletischste Spieler ist im Sinne von Burst und Antritt und Geschwindigkeit. Das hat man schon immer gesehen, aber ich dachte, dass er da ein bisschen mehr noch mit seiner Finesse arbeiten kann. Tut er ja auch, ähnlich wie in Luca, dass er da auch so mehr mit Hostage-Dribbles und Snake-Dribble-Moves arbeitet. Aber Cade lebt natürlich schon in der Midrange, sodass er nicht wirklich immer zum Korb kommt, dass er da nicht so den letzten, den letzten Scoring-Willen hat und auch Scoring-Fähigkeiten, glaube ich. Das ist ein bisschen, ja, ein größeres Defizit, was ihn dann auch in der Rolle des Primary einschränkt. Aber worauf ich jetzt hinaus wollte, um die Klammer zu schließen, war, dass man damals schon gesagt hat, okay, wenn bei Cade vielleicht es nicht reicht, so um der absolute Superstar einer Offense zu werden, so seine Skills im Bereich Playmaking für andere, Rim-Pressure vielleicht nicht ausreicht, um immer Double-Teams zu kreieren, so dann kann er vielleicht einer der besten 3-and-D-Wings aller Zeiten werden. So, weil dann ist plötzlich so sein Passing-Skillset, so seine Playmaking-Instinkte, wenn er neben ein, zwei weiteren Superstars spielt, die kreieren, dann wird das ja noch wertvoller. So, und das war ein bisschen die Hoffnung, wobei einfach der Wurf gar nicht fällt. Und das ist so ein ganz großes Mysterium, ich check's nicht. Also eigentlich, abseits von eben der Dreierquote, waren so viele Aspekte in seinem Shooting Pre-Draft gut genug. Also er hat halt Dreier genommen, er hatte eine gute Freiwurfquote, er hat einen guten Touch aus der Floater-Range gehabt. So, das waren alles eigentlich Sachen, wo man sich gedacht hat, okay, Cade Cunningham wird schon einen guten, zumindest Catch-and-Shoot-Wurf haben. So, und dass das einfach jetzt in der NBA-Karriere noch nicht so passiert ist, auch mit einem größeren oder mit größerer Sample-Size, das macht ein bisschen Sorge, aber ich glaube weiterhin daran, dass selbst wenn Cade niemals so dein Number-One-Spieler sein kann in der Offense, dass er ein sehr, sehr guter Coaster ist, ein sehr teamintelligenter Defender, dass er einfach da gut die Passing-Reads zumachen oder Passing-Lanes bespielen kann von den Gegnern, dass er verschiedene Spielertypen checken kann, dass du mit ihm switchen kannst, dass er in der Backline verteidigen kann, genauso wie oben am Point of Attack. Und das macht ihn vielleicht zu einem sehr, sehr versatilen und fähigen Coaster, aber vielleicht halt nicht zum absoluten Superstar. Wobei da auch noch ein letzter Funken Hoffnung ist. Deshalb habe ich ihn dann jetzt an 7 geschoben. Aber es sieht momentan sehr, sehr übel aus. Also nur kurz. Momentan steht jetzt Cade Cunningham bei 3 Jahren, 135 Spiele. Also Paolo Banchero hat jetzt schon mehr NBA-Partien gemacht als Cade Cunningham. Sein Winshare-Total liegt bei 0,8. Wie gesagt, das ist kumulativ. Da kommt noch was hinzu. Sein Box-Plus-Minus liegt bei minus 0,9. Also die All-in-One-Metriken lieben Cade Cunningham überhaupt nicht. Was an seinem sehr, sehr... Ja, sie verachten ihn quasi, was an seinem ineffizienten Shooting, seiner Turnover-Anfälligkeit und alles liegt. Und das ist schon tough. Also minus 0,9. Es gibt noch einen Spieler, der hat ebenfalls einen knapp negativen Wert, minus 1,1. Und es gibt noch 3, die knapp so bei 1,1 und 1,5 liegen. Und dann halt Anthony Bennett minus 4,8 und Winshares von 0,5. Also Cade liegt ganz knapp über Anthony Bennett. Also Chapeau schon mal an dieser Stelle.
Die erste Hürde ist genommen, meinst du?
Deshalb habe ich nicht an Position 15 über ihn nachgedacht, sondern jetzt schon an 7.
Ja, irgendwie, also ich will ihn auch nicht abschreiben. Ne? Also ich mag den eigentlich als Spielertyp. Ich mag auch so diese gemütliche Pace, sage ich mal, mit der er spielt. Ich mag so die Passing Vision. Und ich glaube auch, dass er eigentlich vom Typ her wahrscheinlich eher Co-Star sein sollte als Primary, was er halt im Moment ist. Und gleichzeitig, also so für diese Vision bester 3-and-D-Spieler, im Moment ist er kein guter Verteidiger und trifft keine Dreier. Also das fehlt ja im Moment auch beides. So, da ist mir dann schon viel, sehr, sehr, sehr viel Hoffnung irgendwie involviert und sehr viel, was gegen das spricht, was wir bisher sehen. Ich muss auch sagen, ich habe ihn ja selber gejinxt. Ne? Ich habe ja, nachdem er aus dem vom All-Star-Weekend zurückkam und on fire war, habe ich ja auch in meinem Newsletter was über ihn geschrieben und habe mir so, hier, übrigens hier, der Wurf fällt, mal gucken, was daraus jetzt so wird. Ja, seitdem im März, True-Shooting unter 50%, also es ist sogar der schlechteste Monat der Saison, den er bisher hatte, was das angeht. 30% Dreierquote jetzt wieder und Offensiv-Rating wieder auf 106 runtergekracht, nachdem es vorher bei 118 war. Also wir sagen ja alle immer zu Recht, so der Teamkontext ist nicht gut in Detroit. Das ist ja auch definitiv der Fall und das muss man immer mit einbeziehen. Aber es ist schon auch bisher wirklich unterm Strich einfach nicht gut, was wir von Cade sehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, man will irgendwie ihm auch wahrscheinlich, weil er Nummer 1 Pick war und weil so viele Leute auch so überzeugt von ihm waren, dass das eigentlich klappen muss, will man ihn, glaube ich, dann auch noch nicht so kritisieren, wie es bei anderen Leuten vielleicht teilweise der Fall wäre. Und ich schließe mich damit ein, weil, wie gesagt, ich bin eigentlich auch ein Fan seines Spiels und würde gerne sehen, dass das funktioniert. Aber bisher muss man halt einfach sagen, bisher hat es nicht so richtig gut funktioniert. Und ich finde es auch irgendwie langsam schon ein bisschen werde ich zumindest ein bisschen ungeduldig, was ihn angeht. Ich will ihn, und ich schreibe ihn noch nicht ab, aber ich werde zumindest ungeduldig. Weil ja, das halt nach diesem kurzen Hotstreak ist sofort wieder so krass bergab geht und so, lässt mich halt annehmen, okay, war wahrscheinlich eher ein Hotstreak. Es war jetzt nicht so, dass er wirklich irgendwas so richtig für sich entdeckt hat und dass er auf Dauer Schwierigkeiten haben wird, sich Separation zu verschaffen, dass er halt nicht so den Burst hat und so. Das ist halt einfach so. Und der ist ja, also gerade wenn man ihn dann mit Leuten wie Luka Doncic oder so vergleicht, die halt auch in ihrem eigenen Tempo spielen und nicht so schnell sind, die sind aber dann halt kräftiger und größer und können werfen. Und also haben halt so diese natürlichen Vorteile dann teilweise. Und Cade, der ist für einen Point Guard groß, aber den musst du ja nicht mit einem Point Guard verteidigen, kannst du mit einem Wing verteidigen. Und dann hat er eigentlich halt nicht, der ist dann weder schneller noch stärker noch größer als seine Gegenspieler. Und das ist dann auf Dauer halt, glaube ich, schon echt einfach ein Problem.
Ja, leider ja. Ich hatte in meinem Kobe Bryant Piece im aktuellen Guard Next Mac einen Querverweis zu Billy Bean und Murray Ball. Den könnte man jetzt hier, Moneyball könnte man hier auch anbringen. If he's a good shooter, how come he doesn't shoot good? Also das ist halt ein bisschen das Problem, ne? Dass im Endeffekt ist die Sample Size, was ich gerade gesagt habe, die ist schon so groß. Die Freiwurfquote ist krass. Also die siegt ja jetzt über die Karriere hinweg bei knapp 86%. Sehr konstant, immer gut, aber alles andere, dieses Jahr wieder ein Relative True Shooting, also sein True Shooting im Vergleich zum Ligaschnitt, minus 9 Prozentpunkte. Das ist unfassbar tough. Also das ist halt wir bewegen uns in Sphären, wo man dem Spieler eigentlich sagen müsste, ja, Bruder, wäre gut, wenn du ein bisschen weniger werfen würdest, weil so gut kannst du es nicht. Und das ist halt krass und das habe ich auch echt nicht kommen sehen. Also ja, von daher, ich glaube, man hätte Kate Cunningham auch sehr leicht, weil du jetzt gerade gute Punkte auch angebracht hast, wo ich immer jetzt hier vor meinem Laptop sitze und mit dem Kopf dann genickt habe. Eigentlich wäre es einfacher gewesen, Kate Cunningham weiter nach unten zu schieben. Ich glaube, für uns, auch Zahlen-Aficionados, wäre es dann einfacher gewesen, den Case dann zu stärken. Aber ich habe bei ihm halt die Hoffnung noch nicht ganz aufgegeben, weil grundsätzlich ist er einfach ein smarter Spieler und ich hoffe, dass der Wurf sich irgendwie stabilisiert. Aber momentan ist es nicht gut, da muss man nicht drüber sprechen.
Ja. Ach ja. Oder auch irgendwie so die Freiwürfe, ne? Das würde mich alles noch mehr, das würde mir mehr Spaß machen, wenn er mehr als 4 davon pro Spiel nehmen würde. So.
Das würde seine Scoring-Effizienz boosten, ja.
Allerdings, das würde helfen. Spricht aber halt auch dafür, dass er da leider nicht so viele von zieht. Aber egal, wir müssen mit dem nächsten Pick weitermachen. Jetzt provoziere ich dich nämlich einfach und nehme Paolo Banchero, den ich an 7 stehen hatte.
Ah, ich habe Paolo an 9.
Dann hast du wahrscheinlich noch jemanden, der in Minnesota ist.
Korrekt.
Höher gehabt, oder?
Ah, okay. Das ist korrekt. Carl Anthony Towns ist bei mir an 8 zwischen Cunningham und Banchero gesandwiched.
Verstehe. Ja, dann bin ich wohl ein größerer Cat-Hater. Aber kurz zu Banchero. Wir haben ja schon ausgeführt, dass du ihn verachtest, so wie Advanced Stats Kate Cunningham verachten. Deswegen nur kurz, hat sich seit unserer letzten Diskussion, was ihn angeht, was getan für dich? Weil, also gefühlt ist das im Moment, also in letzter Zeit waren ja die Magic auch einfach sehr gut, so als Team. Deswegen hört man im Moment eigentlich jeden Tag in irgendwelchen Podcasts, wie krass Paolo ist, also auch schon viele Leute, die man ja, also würde ich jedenfalls sagen, auf jeden Fall sehr respektieren kann, auch wie Zach Lowe und so, sprechen halt so vom klaren Superstar-Jump und so, den der macht. Tut sich da bei dir auch gerade irgendwas oder bist du eher weiter an dem Punkt, Paolo am besten China? Also das ist jetzt nur minimal übertrieben dargestellt.
Nein, das ist die journalistische Freiheit, die du dir in deinem eigenen Podcast auch gerne nehmen darfst, Ole. Da habe ich kein Problem.
Danke.
Nee, also es ist halt bei Paolo immer das Ding. Am Anfang der Saison sah es sehr, sehr gut aus, Thema Passing und auch Decision-Making, wieder beim Thema Wurfauswahl, was ich schon immer mal wieder bemängelt habe. Das sah gut aus. So, und jetzt momentan sieht's wieder gut aus. Also die Splits sind ja auch, also sprechen ja auch eine klare Sprache. Ja, also das Offensivrating, wobei auch da wieder der Punkt, am Ende des Tages ist es bei Paolo immer das Ding, so sein Offensivrating jetzt im März bei den 11 Partien 114, das ist halt gemessen an seiner Usage von knapp unter 30%, das ist halt absolut nicht Superstar-Tier, also sein Wurf, egal ob es jetzt der Dreier ist oder auch seine Elbow-Jumper, seine langen Zweier, die er dann auch aus Pick-and-Roll heraus frühzeitig nimmt, so sein Isolation-Step-Back-Dinger, das ist halt im Jahr 2024 musst du die halt wie ein absoluter Superstar treffen, sonst ist das halt nicht besonders effizient. Und gerade nicht, wenn du eine fast 30er Usage im Team hast. Und das ist so ein bisschen das Problem, was ich bei ihm habe. Aber den Punkt, den ich sehe, und die Assist-Totals sind ja auch hochgegangen, er ist momentan ein bisschen passfreudiger wieder, was ja so in den Monaten, gerade Dezember herum, ein bisschen so mein Problem war, dass er da einfach wieder ein bisschen mehr Tunnelblick hatte. Auch als Franz nicht da war, war zu viel One-on-One-Gechacke und ich versuche dann irgendwelche Würfe auch in Korbnähe zu erzwingen. Das ist momentan wieder weniger da. Wir sehen ein bisschen mehr Playmaking, Passing Paolo, dass er die Vision hat, dass er das Skillset eigentlich auch hat. Stand hier nie zur Debatte, auch nicht für mich. Also für mich entscheidet sich bei Paolo, was sein Ceiling ist, komplett daran, so was zwischen den Ohren abgeht, so ob er da tatsächlich mal sein Spiel ein bisschen entrümpelt, weil die Fähigkeiten, die Skills und auch so die Kombination aus Power, Größe, Passing und Scoring-Instinkten, so die ist halt schon, das ist schon sehr, sehr stark. Das ist gar kein Thema. Ich habe ihn ja auch in 9. Ich habe also immer noch Top 10 hat er geknackt, von daher kann ich mit leben.
Okay, immerhin. Also ich dachte mir jetzt nur so, wenn ich ihn auch einfach nur mit Cade vergleiche, so Paolo hat zumindest schon halt ein paar gute offensive Monate gehabt, finde ich. Also so insgesamt sind die Resultate sowieso auch ein bisschen besser. Also Sachen True Shooting ist er in Sphären unterwegs, obwohl er da, er ist ja nicht besonders effizient, aber er ist immer noch eine Ecke über dem, was Cade so normalerweise abliefert. Und so über die letzten beiden Monate, im Februar 58% True Shooting, jetzt im März über 60%, scored ein bisschen weniger, verteilt dafür mehr den Ball. Also ich habe so das Gefühl, bei ihm, wir sehen schon einen Fortschritt, so was sein Playmaking angeht. Und also ich bin zwar auch immer noch der Meinung, dass er teilweise auf jeden Fall zu sehr zu komischen Würfen neigt und also zu viel ich dribbel ein bisschen auf der Stelle, nehme dann irgendwelche Midranger oder so, dass er das ein bisschen zu häufig macht, auch ein bisschen zu viele schwere Würfe nimmt, wo mit einem Pass oder einer schnelleren Entscheidung ein leichterer Wurf da wäre, dass er das immer noch ein bisschen zu viel macht. Aber ich habe das Gefühl, es gibt da einen Fortschritt zu sehen. Und was er hat, was halt Cade nicht hat, ist halt der körperliche Vorteil. So, der ist halt schon ein ziemlicher Panzer. Der kam in die Liga als einer der kräftigsten Menschen in der Liga. Ist halt groß und schnell und sehr skilled für seine Position. Und das ist halt so eine Kombination, die mir schon gefällt. Und auch, also ich glaube nicht, dass er jetzt, da hatten wir ja neulich auch schon mal darüber gesprochen, ich glaube jetzt nicht, dass er der Grund ist, warum die Magic Defense so gut ist. Aber er fällt jetzt auch nicht zwingend negativ auf. Und die Defense ist halt schon brutal gut. Und er erfüllt irgendwie so seine Rolle da drin. Und von daher habe ich so den Eindruck, dass was wir bisher insgesamt, zumindest jetzt über die letzten 3 beziehungsweise 2 Jahre gesehen haben, ist er eigentlich schon vor Cade anzusiedeln. Und ich weiß auch nicht, ob er jetzt so der Typ, ich muss jetzt die ganze Zeit den Ball haben, Superstar sein muss. Aber das ist ja irgendwie, also da können wir den Teambuilding-Benefit of the Doubt, den wir Cade geben, können wir, finde ich, Banchero eigentlich auch geben. Also einfach, wenn man sich darauf auch anschaut, wie halt der Backcourt der Magic dann teilweise formiert ist. Also mit Suggs, der mittlerweile ein guter Catch-and-Shooter ist, der jetzt aber nicht der Ballhändler-Playmaker-Typ ist. Mit Cole Anthony, der eher ein Chucker ist und der auch von der Bank kommt, muss man sagen. Mit Markel Fultz, der nicht wirft und so. Die haben da ja eigentlich auch noch eine Position auf jeden Fall, die sie adressieren müssen. Und ich könnte mir vorstellen, dass so ein etwas anderer Teamkontext mit noch einem etwas besseren Playmaker-Ballhändler-Typen an seiner Seite vielleicht ihm auch dabei helfen würde, noch ein paar mehr leichte Würfe zu nehmen und dass dann seine Effizienz auch hochgeht. Und wie gesagt, dann gefällt mir sein Gesamtpaket eigentlich schon ziemlich gut. Also dann hätte er sogar vielleicht auch die Chance noch in diesem Ranking ein bisschen zu steigen.
Ja, also man kann festhalten, glaube ich, dass Paolo jetzt schon die bessere erste Option ist als Cade Cunningham. Auch nicht absolut gut. Also das ist ja der Witz. Die Magic sind ja ohne ihn in der Offense besser als auch in der Defense. Also Defense um 5,7 Punkte besser, wenn er sitzt. In der Offense um 3 Punkte besser, wenn er sitzt. Das ist halt schon die Frage, auch da wieder bei Paolo. So, okay, ich glaube einfach so, dass das Skillset, das er mitbringt, das muss noch ein bisschen kompatibler werden zu dem Teamkontext um ihn herum. Definitiv, das ist bei Cade genauso fair, wie es eben dann bei Paolo anzubringen. Und ich freue mich auch schon sehr auf die Playoffs. Ich glaube, dass die Playoffs uns auch ein bisschen schlauer machen werden, wenn wir dann sehen, wie eine Defense, vielleicht sind es ja auch die Knicks, das wäre mega spannend, wenn wir tatsächlich Magic gegen Knicks sehen werden, wie sie gegen ihn schemen, wie sie tatsächlich dann auch die Gaps direkt schließen, wie sie sehr aggressiv weghelfen von den anderen Spielern. Und wenn Paolo dann konstant die richtigen Reads macht, wenn er dann auch eine gute Mischung aus Scoring-Aggressivität und Playmaking mitbringt für andere, so dann bin ich auch wieder mehr gewillt zu sagen, okay, dann wird's auch wieder für ihn als Erste, also als klarer Primary, viel, viel spannender. Weil dann würde ich sagen, komm, dann stellt bitte ein bisschen mehr Shooting ihm zur Seite, so, dann guckt Franz, finde ich, weiterhin als Co-Star für ihn dann sehr gut. Momentan halte ich Franz für den besseren Spieler von beiden. Aber dann ist natürlich bei Paolo das Ceiling schon noch höher. Das ist für mich auch klar.
Ja, wenn Franz mal wieder anfangen würde, Dreier zu treffen, das wäre gut. Also auch für den gemeinsamen Fit. Aber so eine Serie von dem Team gegen vollbesetzte Knicks, da würde ich die Knicks schon klar im Vorteil sehen, aber es könnte auf jeden Fall eine ziemliche Schlacht werden.
Das wird halt rough, rugged and raw, ja.
Aber richtig. Was bei den Magic und den On-Off-Zahlen darf man natürlich auch immer nicht vergessen, dass die, abgesehen von den Pelicans, wahrscheinlich die beste Bank haben und Jonathan Isaac leider einfach ein absoluter Defensivgott ist und neuerdings ja sogar anfängt, Würfe zu treffen, was ein bisschen krass ist. Aber ja, die On-Off-Zahlen sind interessant. Okay, dann haben wir Karl Anthony Towns als nächstes. Muss ja.
Genau. Ja, also ich hatte Karl an 8. Wo hattest du ihn denn, wenn du sagst, du bist Hater?
Ich hatte ihn an 9. Also
okay.
Jetzt auch nicht wirklich. Aber ich habe mir schon gedacht, also bei Banchero und Cade habe ich schon jeweils auch relativ große Fragezeichen. Deswegen wäre es eigentlich auch okay gewesen, Towns weiter nach oben zu schieben. Gleichzeitig habe ich halt bei den beiden Jungs noch ein bisschen mehr Hoffnung sozusagen. Also was jetzt auch nicht heißt, dass Towns irgendwie eine schlechte Karriere gemacht hätte. Ich finde, so mit dem Wurf, den er hat, allgemein mit dem offensiven Skillset und der Länge, sollte er auch gut altern. Also noch weiterhin, wenn er jetzt sich nicht ständig wieder verletzt, irgendwie eine ganz gute Karriere haben. Er ist halt einfach kein Franchise-Player-Typ. Keiner, der smart genug ist, offensiv, aus meiner Sicht, um so der Fixpunkt einer Offense zu sein. Als zweiter Star ist er aber einfach sehr, sehr wertvoll. Seine Defense, ich meine, ich rechne es ihm hoch an, dass er jetzt über die letzten Jahre Teil von sehr, sehr guten defensiven Lineups war. Es liegt zwar nicht zwingend an ihm, aber er fällt auch nicht zu negativ auf. Und das ist ja immerhin schon mal etwas. Also auch etwas, wo man über Jahre gesagt hat, weiß ich nicht, ob er da hinkommt. Und er war jetzt über die letzten zwei Jahre, selbst wenn die Defense in den Minuten ohne ihn ein bisschen schlechter war, trotzdem jeweils mindestens im 88. Percentile ligaweit. Und das ist ja schon wirklich sehr gut. Gleichzeitig ist er trotzdem so ein Spieler, der, glaube ich, ein bisschen, also wo die Advanced Stats ihm gegenüber ein bisschen freundlicher sind als der Eye-Test. Weil wenn man ihn dann sieht, dann kann man schon leicht ein bisschen frustriert werden, teilweise auch ein bisschen doll frustriert werden. Und das hat sich irgendwie auch dann in den Jahren, wo sie dann mal die Playoffs erreicht haben, leider bisher auch fast immer bestätigt.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon krass, dass Towns bei den Winshare Totals momentan hat er schon 75,1, ein Box Plus Minus von 4,5. Also es ist schon mit das Beste, was wir heute haben. Irving hatte, hast du ja gesagt, 85, Blake Griffin 81 Winshare Totals. Und dann kommt schon Karl Anthony Towns eben jetzt mit den 75, was einfach auch ein bisschen so die Schwäche der All-in-One-Metriken, Catch-All-Metriken zeigt. Du hast ja auch gesagt, so da ist natürlich, wenn du nicht ganz so Turnover-anfällig bist, wenn du vor allem wirfst, wenn du effizient scores, was Towns ja schon immer macht, wenn du Rebounds einsammelst, so die Winshare Totals erfassen nicht unbedingt so gut verpasste Defensivrotation, fehlende Rim Protection, so das ist da nicht drin. Man hat ja auch gesehen, dass bei Towns die einzige Defense, die auch für Playoff einigermaßen funktioniert hat damals, war ja, als man angefangen hat, ihn auf dem Level des Screens verteidigen zu lassen, dass man sehr aggressiv verteidigt hat, dass man Double Teams geschickt hat und man hatte hinten in der Backline halt so jemanden wie Vanderbilt oder Jaden McDaniels, halt sehr starke Help Defender tief stehen. Deshalb konnte man mit Towns auf der 5, bevor Gobert gekommen ist, halt aggressiv verteidigen. Das hat einigermaßen geklappt und man konnte halt so seine Defizite als Rim Protector kaschieren. Aber offensiv für mich mittlerweile bei jedem Zweifel erhaben. Also ist halt sehr straightforward als Coaster, ne? Also knapp 40% Dreierquote. Wir wissen alle, Towns best shooting big man of all time. Aber das katalysiert natürlich, um eins meiner Lieblingsworte zu nutzen, wieder krass so deine Offense. Weil wenn du ihn als Stretch Big Man hast, der sorgt für maximales Spacing, der wird respektiert an der Dreierlinie, du kannst Pick and Pop mit ihm spielen, du kannst ihn als Floor Spacer auf der Weak Side positionieren. Deshalb war auch bislang, also das offensive On-Off von ihm, bis auf 22, 23, wo er, glaube ich, auch ein bisschen verletzt war, war immer mindestens im 90. Percentile. Also der macht einfach nur Offense besser mit seinem Shooting. Dadurch, dass er auch ein bisschen Dribble-Game hat, dass er zum Korb ziehen kann, dass er langsamere Gegner attackieren kann, ein bisschen so seine Shooting-Gefahr dadurch ausnutzt, um eben dann andere Spieler, also aggressive Closeouts, attackieren zu können, hat sich als Playmaker minimal verbessert. Ein geborener Passer ist er einfach nicht. Auch in den Playoffs sah das teilweise wild aus, wenn er im Post gedoubled wurde, dass dann einfach das mit den Reads zu lange gedauert hat, bis er dann den Ball rausbewegt hat. Teilweise hat er irgendwelche Fancy-Pässe, No-Look-Behind-the-Back dann versucht.
Ich wollte es gerade sagen, aber das frustriert mich bei ihm als Passer am meisten. So, man hat immer das Gefühl, der schaut abends Highlights, sieht Nikola Jokic-Pässe und denkt, oh, das muss ich machen, damit ihr sagt, ich bin ein guter Passer. Das probiere ich jetzt auch mal.
Sehr gut,
das halt in völlig falschen Situationen macht.
Das stimmt, sehr guter Punkt. Ja, so ein bisschen wannabe Jokic-like, so manche Pässe, wenn er dann eben gedoubled wird. Ja, deshalb. Genau, schön, wie du gesagt hast, Franchise-Player, nee, so der Zug ist jetzt abgefahren. Ich glaube, das ist auch gar kein Thema mehr, schon seit einigen Jahren. Ich weiß nicht, du bist Hater, hast du schon gesagt, da brauche ich nicht fragen, ob du noch drüber nachgedacht hast, ein bisschen höher zu schieben. Ich habe tatsächlich Cade Towns und Paolo so zusammengeclustert. Ich hatte jetzt Cade an 7, Towns an 8, Paolo an 9. Du hattest ja, glaube ich, jetzt, wenn ich mich recht entsinne, Paolo 7, 8 Cade und Towns 9. Und das war für dich aber auch in Stein gemeißelt, also ist nicht überlegt.
Towns und nee, das war nicht in Stein gemeißelt. In meiner ersten Version war Towns an 7 tatsächlich.
Ah, okay.
Also,
okay.
Und ich habe das dann aber noch so ein bisschen hin und her geschoben, einfach weil, wie gesagt, ich gehe mit allem mit. In der Regular Season ist das eh mega wertvoll, was er macht offensiv. Das ist schon seit Jahren der Fall. Und so die Stärken, die er hat, das sind wichtige Stärken, die auch immer wichtig sein werden. Und gleichzeitig, so bei den anderen kann ich mir halt eher noch vorstellen, dass sie auch irgendwann an dem Punkt sind, wo man sagen möchte, hey, hier, du hast den Ball, mach was Gutes damit. Und ich bin dann einigermaßen zuversichtlich, dass sie das auch hinbekommen werden. Und Towns ist halt so einer, wenn die Entscheidung für den getroffen wurde, dann ist er einer der besten Offensivspieler der Liga. Wenn er selber eine Entscheidung treffen muss, dann kann es in alle Richtungen gehen. Und das ist mir gerade dann so hinsichtlich der Playoffs, das schränkt ihn halt einfach ein in seinem Wert, glaube ich. Und das hat ihn dann bei mir so ein bisschen runterfallen lassen, zusätzlich zu dem Thema, dass er halt einfach ja nicht der beste Verteidiger ist und man eigentlich, also offensiv wäre das Beste für die Timberwolves ja seit Jahren, wenn er als Center defensiv klarkommen würde, weil sie dann ihre offensiv besten Lineups auf den Court schicken können und weil er dann auch offensiv viel mehr Vorteile hätte als jetzt. So, er musste sich ein bisschen anpassen, aber auch, weil das Team sich anpassen musste, weil sie wussten, mit Towns auf der 5 verteidigen wir nicht gut genug. Also müssen wir jetzt den besten Verteidiger kriegen, den wir irgendwie uns holen können. Verpfänden dafür alle unsere gesamte Zukunft und schicken alle Picks weg, die wir haben, weil wir halt jemanden brauchen, der den beschützt. Also das ist ja auch etwas, was dir, also nicht, dass sie diesen Trade hätten machen müssen, aber das ist ja schon auch etwas, was du Teambuilding-mäßig dann einfach mit berücksichtigen musst. So, hey, wenn einer meiner wichtigsten Spieler im Kader, der ja auch gerade erst einen Supermax-Deal unterschrieben hat, also wie du gesagt hast, dass der kein Franchise-Player ist, das weiß man zwar schon länger, aber er wird ja trotzdem wie einer bezahlt. Das musst du ja dann Teambuilding-mäßig auch irgendwie mit berücksichtigen und es gibt auch gewisse Sachen, die du dann halt einfach machen musst, um ein Team, um den zusammenzustellen. Und da habe ich, glaube ich, bei Cade und auch bei Paolo bisher einfach zumindest die Hoffnung, dass das nicht so sein wird, weil ich mir die in verschiedenen Situationen vorstellen kann. Und gerade bei Cade glaube ich, dass er nicht in der richtigen Situation bisher ist. Aber da eigentlich ist das ja ein Spielertyp, den du leichter integrieren kannst. Towns ist halt schon speziell irgendwie, also defensiv zumindest.
Ja, klar, Wings kannst du irgendwie immer Teamkonstrukt, eine Defense noch reinhauen. Bei einem defensiv schwächeren Big Man ist das schon schwieriger dann mit den Fit.
Dann ist jetzt die 10 dran, ne? Jetzt
wird es mal so traurig, oder?
Genau, jetzt fallen wir ein bisschen runter. Deswegen drafte ich hier jetzt auch nach Sympathie, deswegen John Wall.
Ja, habe ich auch an 10.
Es ist echt verdammt schade, was mit John Walls Karriere passiert ist, muss man sagen.
Der Peak war krass. Ich hatte es mir auch nochmal im Vorfeld oder während der Recherche zu dem Podcast angeschaut, nochmal ein bisschen Tape schnell und die Zahlen. Also Prime Wall war krass. Also ich kann mich auch noch sehr gut an die Serie gegen die Hawks erinnern, 2017. 16-17 war so seine Peak-Season. Das war schon eine Waffe. Das war krass.
Ja, auch diese Kombi mit Bradley Beal, die, also für ein paar Jahre, die haben zwar immer mehr erzählt, als sie dann wirklich geliefert haben, aber die kurzen Male, wo es dann irgendwie zusammenging, war das halt auch echt so ein Duo. Das hat dich schon eingeschüchtert, auch in den Playoffs, ne? Also, weil du halt irgendwie so diesen krassen Speed, Rim Pressure und echt gutes Playmaking von Wall hattest, den Wurf von Beal. Also Wall war ja dazu auch noch echt für eine Zeit lang ein richtig guter Verteidiger und so. Und ja, es ist echt verdammt schade, dass es halt einfach dann so schnell und so rapide bergab gegangen ist. Und man dann irgendwie über Jahre auch nur noch darüber gesprochen hat, John Wall, schlechtester Vertrag der Liga. Mhm. Weil, ja, wie gesagt, für eine Zeit lang war der halt einfach eine absolute Maschine.
Ja, traurig auf jeden Fall. Also ich habe John Wall nur kurz, er steht bei 44,5 Winshare-Totals, er wird auch nichts mehr dazukommen. Also man muss auch einfach sagen, als Number-One-Pick, aufgrund dessen, dass er einfach verletzungsbedingt eine sehr, sehr kurze Karriere hatte, einen sehr kurzen Peak nur, war das einfach, ja, nicht Number-One-Pick würdig, die Karriere insgesamt. Aber 16-17 habe ich nochmal ausgeschrieben. Also das war einfach diese Kombination aus Speed und Power von einem Guard. Das war also wahrscheinlich echt mit das Beste, was die Liga zu dem Zeitpunkt gesehen hat. Und er war dann auch einer der besten Advantage-Creator, weil er einfach immer zum Korb kam, in Transition den Ball immer gepusht hat und dann auch am Korb echt noch krasse Pässe spielen konnte. Bradley Beal, auch kein Zufall, nachdem Beal gekommen ist, ging auch erstmal die insgesamte Effizienz der Team-Offense mit John Wall nach oben. Also 13-14 das erste Mal überdurchschnittliche Offense. Dann später das Wall-Beal-Reza-Trio hat einfach funktioniert. Und trotzdem war, das habe ich auch nicht drüber nachgedacht, ob ihn vielleicht doch noch höher zu schieben, nicht nur, weil die Karriere zu kurz war, aber er hatte natürlich auch immer den Makel so des wackeligen Shootings. Also selbst in seinem Prime-Jahr war er unter dem Ligaschnitt beim True Shooting mit minus 1,1. Was aber krass war, du nutzt ja auch gerne mal die Stats von Ben Taylor, Thinking Basketball, also Box Creation von 15, also 15 Shooting Optionen oder halt Wurfoptionen für die Mitspieler kreiert auf 100 Possessions. So, das ist ein sehr, sehr guter Wert. 8,5er Passer-Rating. Also John Wall war schon so als Advantage-Creator, als Primary-Playmaker eine richtige Waffe so in seiner Prime. Aber leider halt viel zu kurz und ein bisschen schade, dass dann einfach jemand, der so von seinem Speed auch gelebt hat, von seinem Tempo-Drives, nachdem das halt weg war, war er, und deshalb ist er auch so schnell jetzt rausgefadet. Er war halt kaum noch spielbar, ehrlich gesagt. Aber in Clippers war da schon ein ziemliches Trauerspiel mit ihm.
Ja. Ja, absolut, leider. Aber dann machen wir doch gleich deprimierend weiter. Machen an Position 11 Ben Simmons?
Nee, krass, das Ben Simmons. Ich habe Dominaten genommen.
Ja, Dominaten habe ich auf 13 geschoben. Und da sage ich auch ganz ehrlich, da ist schon auch persönliche Abneigung dabei. Also, der hat natürlich die Chance, irgendwie aus seiner Karriere noch was zu machen, weil er auf jeden Fall die Tools hat und den Körper hat, so die Beweglichkeit, das alles, also auch das alles, was ihn ja letztendlich zu einem Nummer 1 Pick auch gemacht hat und womit er auch über die ersten Jahre in Phoenix teilweise richtig gut aussah, auch bei diesem einen tiefen Playoff-Run, den sie hatten 2021, wo er auch defensiv wirklich funktioniert hat. Aber was er halt einfach nicht hat, ist Bock. Und das macht mich bei dem halt einfach wahnsinnig. Also so, der macht selbst Nerds wie mich zu Leuten, die eigentlich eher Stammtischparolen raushauen im Sinne von Aiden will's einfach nicht genug. Weil, also das ist ja auch nicht mal nur eine These, sondern der sagt das ja auch regelmäßig in irgendwelchen Interviews. So, ja, ich bin 25, ich hab meinen Vertrag, ich will eigentlich nur noch einen zweiten Vertrag. Das ist das Ziel, was mich anstrebt. So, ich muss niemandem mehr was beweisen. So, wenn man mit dem, was DeAndre Ayton bisher gemacht hat, wirklich glaubt, man hat nichts mehr zu beweisen, dann, also finanziell stimmt das, aber was alles andere angeht und auch was so dieses Nummer-1-Pick-Dasein angeht, dann ist das halt nicht so richtig. Und klar, das ist halt so einer, wenn der jetzt wie über die letzten Wochen teilweise für Portland dann 30 und 15 Spiele auflegt, da kann er sich dann einreden, so, ich bin hier krasser Dominaten, guck mal, was ich machen kann. Aber also ich nehme den erst wieder ernst, wenn er das halt in einer Situation macht, wo es irgendwie was zählt und wo es einem Team hilft, das irgendwas erreichen will. Da hat er jetzt lange genug drauf gewartet. Wie gesagt, die Anlagen könnten ihn weiter nach oben schieben, aber bei Ayton, ich habe den ein bisschen satt, muss ich gestehen.
Absolut legitim. Ich habe tatsächlich, kann ich schon mal vorwegnehmen, also John Wall habe ich mir noch ein bisschen mehr zu aufgeschrieben, so einzelne Zahlen. So, dann wird es aber wirklich traurig. Ich habe auch Ayton, Wiggins und Ben Simmons so zusammen in ein Tier gepackt. Weil ich finde, die haben alle schon ihren Wert gehabt, teilweise. Gerade Ayton, das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum ich ihn von den drei noch am höchsten habe. Jetzt könnte man natürlich sagen, okay, Wiggins, All-Star, Starter Wiggins, Champion Wiggins, hatte natürlich noch einen krasseren Peak dann in der einen Season bei den Warriors. Aber Ayton war zumindest mal in den Finals und hat auch dann einen richtig guten Playoff-Run hingelegt, wo er gerade defensiv eine super dominante Figur abgegeben hat, die Defense der Suns verankert hat. Switchen konnte, hochhatchen konnte, den Korb beschützen konnte. Also das sah wirklich unfassbar gut aus zu dem Zeitpunkt und dann umso enttäuschender ist es ja, wie es weiterging. Aber das habe ich halt etwas höher eingeschätzt. Ich glaube, für Wiggins war es zwar auch eine sehr, sehr gute Two-Way-Season da bei den Warriors. Der hat sich da auch als Playmaker noch ein bisschen verbessert. Ich fand, er ganz gut in diese Motion-Offense, Princeton-Offense von denen reingepasst, als er dann mit seinen Cuts auch immer gute Reads drin hatte, Wiggins. Defensiv war das stark. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist auch noch ein bisschen so Prinzip Hoffnung bei Ayton auch minimal drin, dass er vielleicht jetzt doch bei Portland nochmal, wenn er den zweiten Vertrag jetzt irgendwie kriegt und keine Ahnung. Also ich hoffe einfach, dass Ayton noch ein bisschen mehr offensiven Impact kriegt, so dass das am Ende etwas besser aussieht. Weil Simmons war der Peak einfach früher zu kurz. Klar, das war auch einer der besten Defender zu dem Zeitpunkt in der NBA. Aber dann jetzt mit den Verletzungsproblemen und bei Ben Simmons bin ich mittlerweile komplett raus. Und dafür war mir dann auch so der Peak einfach nicht stark genug auf Teamebene. Das ist so der Grund, warum ich ihn dann auch an 13 habe und Wiggins an 12, um das vorwegzunehmen.
Ist absolut fair. Also ich kann mir vor allem auch vorstellen, dass die Karriere von Simmons einfach vorbei ist. Und muss man sagen, das ist natürlich auch einem Nummer-1-Pick nicht gerecht. So, der war zumindest irgendwie zweimal im All-NBA-Team, kann man auch kritisieren, wenn man das möchte. Also habe ich jetzt auch kein Problem mit. Aber bei mir war das, glaube ich, auch so ein bisschen, bei Wiggins und Ayton ist es halt jeweils ein bisschen so, die haben auf jeden Fall jeweils die Tools, um hier in der Top 10 zu stehen. Sich noch. Also bei Wiggins ist es mittlerweile vielleicht ein bisschen spät, aber in der Theorie wäre es ja durchaus möglich, sich da auch noch wieder reinzuspielen. Aber bei beiden bin ich mir halt einfach nicht sicher, ob so die Lampe lange genug anbleibt. Auch bei Wiggins, so diese 21-22er Saison ist halt so ein krasser Ausreißer, was den Rest der Karriere anbetrifft, dass man da schon sagen muss, okay, da lief alles zusammen. Und ich weiß ja noch, so auch während diesem Postseason-Run, wie er Doncic wahnsinnig gemacht hat, wie er danach Tatum wahnsinnig gemacht hat. Also das war schon wirklich richtig, richtig gut. Und also das ist auf jeden Fall auch höher zu gewichten als alles, was Simmons in den Playoffs gemacht hat. Deswegen finde ich es vollkommen okay, Wiggins höher zu draften. Aber ich glaube, da ist es so ein bisschen die Frustration, die damit reinspielt. Aber ja, realistisch betrachtet ist es vollkommen fein, wenn Simmons hinter den beiden steht.
Okay, ja, cool. Dann sind wir ja doch noch einigermaßen d'accord.
Ja. Es ist halt einfach der Frustfaktor bei beiden. Bei Simmons ist der Frustfaktor auch mit dabei, ne? So, jetzt mal abgesehen von den Verletzungen, aber so, er ist jetzt auch nicht der Typ, der so die reflektierteste Art, glaube ich, hat, damit umzugehen. Aber
bei allen drei, ey, ganz ehrlich, das ist das Frusttier, weil Ayton, Wiggins, Simmons, wie du gesagt hast, die Tools sind sehr, sehr stark. College Simmons war vielleicht der beste Simmons aller Zeiten, ganz ehrlich, was er bei LSU gezeigt hat. Viel besser wurde es in NBA auch nicht mehr offensiv. Ja, Wiggins war bei den Timberwolves am Anfang, es war einfach zu schwach, also das eigene Scoring ist einfach nicht gut genug gewesen. Aber dann eben so als 3-and-D-Wing, der ein bisschen mit Cuts noch macht, der den Ball dann auch bewegt in der Team-Offense bei den Golden State Warriors, sah sehr gut aus. Und Ayton hat halt seinen Run bei den Suns damals während der Covid-Season. Ja, also alle drei eben mit einem ordentlichen Peak irgendwo, mit einer guten singulären Saison, aber alle drei, also da fing es auch bei mir an, John Wall kann man vielleicht noch irgendwie aufgrund so seines krassen Peaks noch argumentieren, warum man ihn dann eins gezogen hat, aber jetzt bei allen anderen, die jetzt kommen, so gerade bei Simmons auch mit dem Verletzungsproblem und auch mit der Wurflegasthenie, so nee, das sind einfach ja Busts bis Mini-Busts, würde ich sagen.
Ja, es ist schon, also ich meine gerade das bei Ayton ist es halt umso frustrierender irgendwie, weil man sieht, also gerade aus der europäischen Perspektive, aber selbst wenn man mit vielen Leuten in den USA sich damals auseinandergesetzt hat, es einfach nicht wirklich verstehen kann, was da mit Luka Doncic passiert ist. Aber gut, das können wir ein anderes Mal wieder aufrollen. Die letzten zwei sind dann Markel Fultz und Anthony Bennett, richtig?
Das ist korrekt. auch in der Reihenfolge gehe ich von aus, oder?
Ja. Ich meine, Fultz habe ich zumindest noch als einigermaßen funktionalen Rotationsspieler nicht abgeschrieben. So, der hat ja schon seine Phasen, wo das irgendwie ganz, ganz gut aussieht. Es ist jetzt trotzdem, glaube ich, kein Building Block oder auch nur jemand, der bei einem guten Team auf Dauer starten sollte. Aber vielleicht kann er so als, er kann ja schon noch irgendwie was beitragen. Deswegen muss der auf jeden Fall vor Bennett stehen, der ja einfach quasi kam und dann sofort wieder weg war. Und niemand hat je so richtig verstanden, warum er überhaupt Nummer 1 Pick gewesen ist.
Ja, das war echt wild. Die 2013er Draft, wo man vorhin überlegt hat, wird's Macklemore, wird's Noel trotz seines Kreuzbandrisses, wird's Victor Oladipo und dann Anthony Bennett. So, die Idee war damals, glaube ich, ey, guck mal, das ist doch ein sehr mobiler Vierer, der schießen kann, der driven kann. Das ist doch ein kommender Superstar, aber ja, das ist defensiv was gar nichts und alle Skills, wirklich alle durch die Bank weg, waren halt unterdurchschnittlich und also das war wirklich noch, ist eine ganz witzige Anekdote, guck mal, jetzt sitzen wir hier 11 Jahre später nach der Draft fast so und können nochmal kurz über Anthony Bennett schmunzeln, was die Cleveland Cavaliers damals gemacht haben. Bei Markel Fultz habe ich übrigens, bevor ich mich hingesetzt habe und angefangen habe, die 15 Spieler zu draften oder durchzuranken, habe ich schon an Fultz gedacht und gedacht, mal gucken, wie hoch ich den noch schieben kann. Und das ist ein bisschen schade, weil eigentlich so, ich muss an ein bisschen so die Dennis Smith Jr. Revitalisierung auch denken. Das ist schon so ein Spielertyp, der natürlich nur im sehr begrenzten Kontext einsetzbar ist. Also auch da müssen die Komplementärspieler gut passen, aufgrund so seiner fehlenden Skills. Aber das ist ja schon dann auch ein guter Point-of-Attack-Defender, ein kräftiger Guard, der auch noch ein bisschen driven kann, der ein bisschen Playmaking mitbringt und Dennis Smith Jr., der natürlich auch ein unfassbar guter Point-of-Attack-Defender jetzt ist, so, die haben ja ihren Wert. Aber dann habe ich die Liste gemacht und ich sehe einfach nicht, trotz aller Sympathie für Markel Fultz, wie man ihn jetzt momentan noch vor Simmons oder Wiggins oder Ayton schieben kann. Wenn Simmons jetzt wirklich komplett durch ist und gar nichts mehr macht und Markel Fultz die nächsten Jahre jetzt noch so eine Rolle findet, kann man vielleicht aufgrund der Longevity dann vielleicht irgendwann mal Fultz noch vor Simmons schieben. Aber ansonsten Fultz vor Wiggins wird schon schwierig, oder?
Ja, denke ich auch. Also bis wir einmal wenigstens eine richtig gute, gesunde Saison von ihm sehen, wo auch er in den Playoffs was beitragen kann, weil das ist halt schon etwas, was Wiggins für sich reklamieren kann. Und selbst wenn man da nicht so wirklich entschuldigen kann, warum die Karriere sonst halt so enttäuschend ist, ist halt trotzdem dieses eine Jahr steht halt einfach da. Und bei Fultz so hundertprozentig verstanden, was genau mit ihm passiert ist in Philly und so, das hat ja immer noch keiner. Aber es ist, also man weiß ja zumindest, okay, da waren Verletzungen irgendwie ein Faktor dabei. Deswegen kann man es irgendwie mit entschuldigen, aber man muss jetzt halt einfach mal gucken, was er so daraus machen kann. Also inwieweit er seine Karriere irgendwie neu definieren kann. So in Orlando, die lieben ihn ja alle. Ich meine, letzte Saison war er auch ziemlich gut. Also zumindest gemessen an dem, was man vorher gesehen hat, hat ja auch immerhin 60 Spiele gemacht und teilweise irgendwie ganz gut gescored. Er hat ja auch eine ganz gute Übersicht, kann halt irgendwie so aus dem Midrange ein bisschen was machen. Diese Saison jetzt halt wieder deutlich mehr verletzt gewesen. Auch die Rolle ist wieder ein bisschen kleiner geworden. Also einfach mal schauen, was daraus wird. Ich würde es dem auch total gönnen, weil ich den als Typen irgendwie mag und dass er auch einfach irgendwie krass ist, was über die letzten Jahre mit dem passiert ist. Aber man muss es halt erstmal sehen. Und so, bevor man da irgendwie auf Dauer mal irgendwie einen konstanten Basketball von ihm sieht, kann man ihn, glaube ich, auch da nicht weiter nach oben schieben. Außer halt aus massiver Antipathie, wie in meinem Fall mit Dominaten und so. Aber ja, selbst das mache ich jetzt nicht. Gut, dann würde ich sagen, dann sind wir sie ja durchgegangen. Irgendwie vielleicht noch so rückblickend. Ich meine, du hast ja auch so zumindest, wie viele von den Jahrgängen hast du damals quasi schon vorher intensiv verfolgt? Du hast auch so vor 10 Jahren angefangen oder so, ne? Oder 11?
Ja, genau. So die 2014er Draft habe ich da für Crossover Online schon gecovert. Das war damals meine erste, wo ich in Anführungszeichen journalistisch gearbeitet habe. Und vorher die 13er und 12er und 11er natürlich ein bisschen College-Basketball geguckt auf irgendwelchen verpixelten Streams und so. Aber nee, kein ernstzunehmendes Scouting betrieben in dem Sinne.
Gut, Bennett ist da dann ja gerade noch reingefallen. War das rückblickend dann der Nummer 1 Pick, der dich am meisten frustriert oder verwirrt hat? Oder war das ein anderer?
Na, ich hab's ja gerade schon gesagt, also Ben Simmons damals hatte ich dann für Basketball.de war das, kurz nach dem Merger von Crossover Online, habe ich auch ein sehr, sehr langes Profil über Ben Simmons geschrieben. Ich habe damals, wir haben uns das so aufgeteilt in der Redaktion, so die Top-Spieler, die man dann über das ganze Jahr verfolgt. Ich hatte halt Simmons gehabt und ich habe dann damals, die Headline war irgendwie der Franchise-Player als Antithese, weil schon klar war, dass Ben Simmons mit seinem sehr unorthodoxen Skillset als Spielertyp nicht in jedes Team reinpasst und eigentlich auch nicht unbedingt so der Spieler ist, den du eigentlich an 1 picken willst, wo du sagst, ach, guck mal, so, ne, dieser Typ Wing Creator einfach, so, der einen Dreier mitbringt, der ein Driving Game mitbringt, der, off the dribble Plays machen kann, Mitspieler einbindet. So, das ist er ja nicht gewesen, sondern er ist einfach ein Big Man gewesen, der aber über gute Ballhandling Skills verfügt, über ein gutes Auge, über gute Passing Skills, aber als Scorer selbst halt sehr beschränkt ist, hauptsächlich in Transition und im Post-Up. So, und das waren ja schon so die beiden Playtypes, die es einfach sehr schwierig machen in der modernen NBA. Als Post-Up-Scorer musst du einfach, wie gesagt, komplett Top-Level sein, sonst ist das einfach von den Effizienzwerten nicht mehr möglich, in der modernen NBA eine Offense darüber aufzuziehen. Und Transition, wie viel Prozent macht Transition aus? So, selbst bei den Top-Teams sind es 17-18% der Offense. So, und das war bei ihm halt das Problem bei Ben Simmons. Aber enttäuschend und frustrierend war es trotzdem, einfach weil es nicht wirklich besser wurde in NBA. Also er hat ja nie so sein offensives Skillset diversifiziert, verfeinert, wie immer man es nennen möchte. Ja. Unabhängig davon, dass man das nie einen Dreier gab oder Anzeichen von ein bisschen Floor Spacing mit ihm. So, und das hat auch automatisch natürlich das Teambuilding um ihn herum sehr verkrüppelt. Also wenn du jetzt mich fragst nach Frustrationslevel, bei Simmons schon am höchsten, unabhängig von den ganzen Verletzungen. Und Fultz ist einfach das größte Mysterium. Also Three-Level-Scorer, unfassbar guter Playmaker, also war für mich ganz klar Number-One-Pick. Ich war auch großer Tatum-Fan, ich hatte ihn dann 2, aber Fultz war für mich der klare Number-One-Pick und was daraus geworden ist, einfach, ja, das Mysteriöseste, was wir bislang erlebt haben.
Ja, nur Danny Ainge hat's gewusst, in dem Fall.
Danny Ainge hat's gewusst, Danny nur. Trailer gut. Danny wusste es, ja.
Der 16er Draft ist übrigens absolut sensationell, wenn du den nach Winchers mal sortierst via
Sabonis an 1.
Aber mit Abstand.
Mit Abstand, okay, ja.
Der steht schon bei 58,5. Aber es wird eigentlich noch interessanter danach, weil Platz 2 ist Pascal Siakam, 47,3. Ja. Nummer 3 ist Jakob Poeltl mit 38,8. Also eventuell sind Winchers ein bisschen biased zu Leuten, die Rebounds holen,
ja,
und effizient sind. Aber Nummer 4, Ivica Zubac, 38,5. Platz 5, Jaylen Brown, dann Ben Simmons, dann Malcolm Brogdon und dann der wahrscheinlich beste Spieler des Jahrgangs mit Jamal Murray.
Genau.
Und dann Brandon Ingram und dann rundet DeJounte Murray die Top 10 ab. Also das ist schon auch ein wilder Jahrgang irgendwie.
Richtig wild. Also hättest du auch, also du würdest Murray an 1 picken. Wir hatten das vor einigen Jahren schon ein bisschen her bei Jeden Tag NBA in der Redraft. Und ich habe für Murray votiert, hatte, also beziehungsweise an 2, ich hatte da aber tatsächlich Jaylen Brown auch an 1, Jonathan auch. Also es ist ein schwieriger Jahrgang, oder? Du würdest aber klar
das
sagen,
ist ein Murray sehr, sehr, sehr schwieriger Jahrgang. Ich glaube, also für Jaylen spricht, dass er bessere Longevity hat, glaube ich. Mhm. Also dass der halt bisher in der Regel zur Verfügung stand. Aber ich würde sagen, dass Ceiling und insgesamt so der Spieler an sich ist Jamal Murray ein besserer Spieler für mich. Deswegen würde ich ihn wahrscheinlich dann, also kommt ein bisschen drauf an, drafte ich den jetzt für eine Playoff-Runde oder beziehungsweise für eine Postseason oder für ein paar Jahre und da sind Regular Season und so dabei. Das sind hier, finde ich, ein bisschen unterschiedlich zu gewichten. Aber eigentlich würde ich eher mit Murray gehen, tatsächlich.
Okay, okay. Nur kurz zum Abschluss, damit jetzt die Leute nicht denken, was ein Blödsinn mit den Winchers. Du hast, das ist ja wirklich ein sehr wilder Jahrgang dafür. Also erstens, sie sind kumulativ, vor allem sind sie biased gegenüber Leuten, die spielen, weil nur wenn du spielst, kannst du auch Winchers anhäufen. Und da sind natürlich auch ein paar Jungs dabei, die Verletzungsprobleme hatten, egal ob es jetzt Jamal Murray war oder wer noch. Und natürlich das Thema Offense und Defense, das ist die Gewichtung. Da ist natürlich in der Defense so, dass die Rebounds, die du holst, wird halt eben, also hat einen hohen Stellenwert, weil es halt einfach die Possession beendet. So, du gewinnst eine Possession für dein Team mit Defensiv-Rebounding. Jetzt ist Rebounding natürlich Team-Effort und generell auch ein Team-Skill und wer die Rebounds an für sich einsammelt, nicht so wichtig. Aber ich glaube, dass dadurch natürlich insgesamt Big Men ein bisschen biased sind bei den Winchers, weil dadurch einfach die Rebounds übergewichtet werden. Das ist ein bisschen das Problem, aber es gibt einfach keine richtig geilere All-in-One-Metrik oder ist ein bisschen Geschmackssache. Und irgendwas braucht man ja, um so ein bisschen greifbar zu machen, welchen Impact jetzt Spieler Zeit über ihre Karriere gehabt haben auf dem Feld. Und ich hatte auch vor unserem Pod geguckt, ob man was anderes nehmen könnte, aber ich finde Winchers irgendwie noch immer mit am besten. Und wenn man die danach jetzt sortieren würde, klar, Victor Wembanyama hat noch nicht genug, aber dann wäre Davis halt an 1 gewesen mit 110,7. Dann wäre Kyrie Irving gekommen mit 84,9. Dann Blake Griffin mit 81, dann Karl Anthony Towns mit 75. So, und dann sind wir jetzt schon bei Spielern, die einfach noch nicht genug gespielt haben, wie jetzt in Zion Williamson mit 21 oder Anthony Edwards mit 15,6. John Wall hat 44,5 angehäuft, das wäre jetzt noch das nächste gewesen nach Karl Anthony Towns, ja. Also von daher ist es schon dann, glaube ich, ganz gut, um wirklich die effektivsten Spieler rauszufiltern.
Ja, also ich finde auch normalerweise, wenn man jetzt Jahrgänge sich anguckt, die halt schon fertig sind, also jetzt irgendwie aus den 80ern, 90ern oder so, dann benutze ich das schon auch ganz gerne, um einfach mal einen Überblick zu bekommen. Und relativ häufig spiegelt es dann halt schon auch wieder, wer halt so die besseren Spieler aus dem Jahrgang waren. Es gibt halt immer so ein paar Ausreißer von Leuten, die halt nur ein paar Jahre hatten und in dem Zeitraum aber extrem gut waren. Das muss man sich dann halt im Detail anschauen. Aber für so einen Überblick ist es auf jeden Fall nicht das schlechteste Tool. Deswegen, auch wenn es manchmal lustige Resultate ausspuckt, benutze ich es insgesamt auch ganz gerne. Auch hier, Winchers Pro 48, Platz 5 im Jahrgang, Damian Jones, also nur noch
mal. Ja, das ist auch wilder.
Ja, das ist auch ziemlich geil. Aber gut, ich glaube, damit haben wir dieses komplizierte Thema ganz gut abgehandelt, würde ich sagen. Sind ja jetzt auch schon eine ganze Weile dabei. Deswegen erstmal vielen Dank an dich. Gleichzeitig aber auch die Frage, möchtest du gerne noch irgendwas pluggen, was du gerade gemacht hast, woran du denkst, was du mit deiner Freizeit anstellst oder allgemein?
Ja, zwei Sachen. Also natürlich erstmal, das ist die neue Ausgabe des Got Next, The Magazine, wo wir beide auch wieder vertreten sind. Von daher quasi plugge ich deine Sachen direkt mit. Also die Kobe-Ausgabe, ich will nicht sagen, liegt mir am Herzen, das wäre sehr pathetisch. Aber mir hat auf jeden Fall mein Feature verdammt viel Spaß gemacht. Vor allem, ich hatte mit Dre, und das wäre jetzt so das Nächste, was ich pluggen könnte, ist nämlich jetzt dann auch am 27. März bei uns gedroppt bei Jeden Tag NBA, der Podcast mit André Vogt, wo wir über die Ausgabe sprechen. Dre erklärt erstmal ein bisschen, wie er überhaupt darauf kam, monothematisch tatsächlich als ersten Spieler jetzt Kobe zu nehmen, den wir im Gut Next haben. wie so seine Connection zu Kobe ist, wie er ihn als Spieler wahrgenommen hat. Und dann reden wir halt ausführlich über mein Feature. Und wir waren beide der Meinung, dass irgendwie krass ist, obwohl man den Spieler Kobe Bryant, oder man denkt, man kennt ihn in- und auswendig, hätte zu ihm schon alles gelesen. Trotzdem, wenn man selber nochmal einen Deep Dive macht und ich habe mir damals sein letztes Highschool-Spiel komplett angeschaut, habe da quasi so eine Art Retro-Scouting gemacht, wie ich dann heute auch Spieler scoute, so habe ich halt Kobe Bryant gescoutet mit Notizen, das ist auf eine Seite gelandet und wir waren eben beide der Meinung, ey, das, man hat trotzdem noch neue Facetten jetzt irgendwie kennengelernt über den Spieler, wenn man sich selber damit so auseinandergesetzt hat. Ich weiß nicht, wie es dir ging, du hast ja deinen Case gemacht, warum Kobe vermutlich kein Top-10-Spieler All-Time sein sollte, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht zu lesen, also da Shoutout auch an dich, Ole. Und danke. Genau, das kann ich halt jedem empfehlen. Checkt gerne das Get Next, The Magazine aus, die Kobe-Ausgabe. Ja, gerne auf steadyhq.com/jeden-tag-NBA gehen. Dort könnt ihr uns supporten bei Jeden Tag NBA, Jonathan, Luca, Cella und mich. Ja, ansonsten bleibt dem Korbjäger-Podcast treu, da seid ihr schon an einer guten Adresse.
Unterschreibe ich. dann machen wir das genauso. Vielen Dank dir nochmal. Vielen Dank an euch alle, dass ihr zugehört habt. Und dann werden wir mal schauen. Wahrscheinlich kommt diese Woche auch noch eine weitere Folge, dann sogar mit dem Kollegen Marbeiter. Bis dahin reingehauen.
Ciao.
Präsentiert von Tipico Sportwetten.